Liebe neue Hörer von Stay Forever und liebe alte Hörer von Stay Forever, bevor es losgeht mit dieser Folge, sind ein paar erklärende Worte angebracht. Denn diese Episode von Stay Forever trägt zwar die Nummer 1, aber es ist nicht die erste Folge, die wir je aufgenommen haben. Genau genommen ist es die 86. Folge. Im August 2011, da trafen sich zwei altgediente deutsche Spielejournalisten in Karlsruhe in einer gepflegten Altbauwohnung, um am Wohnzimmertisch in ein wackeliges, irgendwo herausgekramtes Aufnahmegerät zu sprechen und vom Spiel Baphomets Fluch zu erzählen, von dem Entwickler Revolution Software und von allerhand anderen Dingen. Und diese beiden Leute waren Gunnar Lott, ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift GameStar, und Christian Schmidt, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur von GameStar. Der letztere bin ich und Gunnar werdet ihr gleich noch hören. Das Ergebnis jedenfalls von unserer improvisierten Aufnahme von damals, das war einerseits eine etwa 40 Minuten lange Anekdotensammlung in miserabelster Tonqualität, andererseits war es der Startschuss für die phänomenale Erfolgsgeschichte des Podcasts Stay Forever, die wir so echt nie vorausgesehen hätten. Nun hat sich der Podcast im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Die Qualität hat sich deutlich verbessert und auch unsere Auseinandersetzung mit Spielen ist eine andere, eine gründlichere geworden. Weil aber viele Hörer, die den Podcast neu entdecken, mit der Folge 1 beginnen, ist uns die alte Aufnahme zusehends ein Dorn im Auge geworden, beziehungsweise im Ohr. Deshalb haben wir schließlich entschieden, Baphomets Fluch noch einmal zu besprechen und eine neue, aktualisierte Folge 1 zu veröffentlichen. Wir teilen solche Pläne immer mit unseren Hörern, bevor wir sie umsetzen, und von denen kam die deutliche Bitte, lasst die alte erste Folge bitte nicht verschwinden. Stay Forever hat sich im Laufe der Zeit gewandelt und so hat die alte Aufnahme einen anderen Stil und vielleicht auch einen anderen Charme als die neueren Episoden. Sie bleibt deshalb in unserem Feed als Classic-Ausgabe von Episode 1 und wer will, der kann beide nacheinander hören und vergleichen, wo Stay Forever herkam und wo es heute steht. Und naja, also schon der Laufzeitvergleich der beiden Folgen zeigt, dass wir heutzutage ein bisschen ausführlicher über die Spiele sprechen, die wir in Stay Forever behandeln. Aber jetzt viel Vergnügen mit der neuen alten Folge zu Baphomets Fluch. Another visitor. Stay a
while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Herr Schmidt.
Herr Lott, so förmlich.
Sagen Sie, wie stehen Sie denn zum Thema Ziegen?
Gut, dass du das fragst. Gerade habe ich drüber nachgedacht. Das werde ich häufiger gefragt. Ich habe keine richtige Meinung zu Ziegen.
Ich weiß nicht, Ziegen sind schon interessante Tiere, muss man sagen. Heutzutage gibt es ja ganze Spiele über Ziegen. Sehr erfolgreiche Spiele über Ziegen, ja. Goat Simulator und so. Millionen Stück verkauft, Millionen Umsätze auch. Aber das erste Mal, dass eine Ziege so richtig zu Prominenz kam in einem Computerspiel, glaube ich, eine der prominentesten Ziegen der Computerspielgeschichte jedenfalls, war die Ziege aus Baphomets Fluch 1.
Ja. Da sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema, Baphomets Fluch. Wir reden über die gesamte Adventure-Serie Baphomets Fluch, aber schwerpunktmäßig über die Entstehung des ersten Teils und dessen Inhalt und eben auch diese vermaledeite Ziege. Und ich sag dir eins, Gunnar, mir hängt die Ziege ein bisschen zum Hals raus, weil du kannst heutzutage nicht mehr über Baphomets Fluch reden, ohne dass irgendjemand diese blöde Ziege aus dem Sack zieht, so wie du ja auch gerade. Und so spektakulär war es auch wieder nicht, das Ziegenpuzzle. Aber wir müssen natürlich trotzdem drüber reden.
Ich finde das einen ganz interessanten Ansatz, weil der Entwickler des Spiels, Charles Cecil, und der Designer hat dann hinterher so einen Act draus gemacht, dass das natürlich ein Fehler war, dass er es zugegeben hat und so, dass das nochmal berühmter geworden ist. Also durch die Tatsache, dass er es dann anerkannt hat als Fehler und jetzt ist es in jeder Top 5 der dürften Adventure-Puzzle drin. Und es gibt ja diese Fangruppe von Baphomets Fluch und die heißen The Order of the Goat, ja, der Orden der Ziege. Das ist jetzt so ein selbstironisches Meme-Ding geworden.
Das hat so eine Eigendynamik angenommen, genau. Also falls irgendjemand von unseren Zuhörern nicht weiß, worum es da geht, dann ist das jetzt schon mal ein Mini-Cliffhanger, weil wir lösen es im Laufe der Erzählung natürlich noch auf, was diese komische Ziege ist und was es mit diesem Puzzle auf sich hat und warum das so berühmt-berüchtigt ist. Aber zuerst fangen wir mal von vorne an, würde ich sagen, und reden generell darüber, was dieses Baphomets Fluch eigentlich ist.
Das ist ein Adventure. Also ein Point-and-Click-Adventure.
Präzise wie immer.
Gut, habe ich das schon auf den Punkt gebracht. Ja? Habe ich schon fast alles Wesentliche gesagt. Müssen wir gar nicht viel mehr reden. Es kam raus 1996. So ein bisschen die Ausläufer der goldenen Zeit vielleicht. Oder die zweite Welle der großen Adventures. Die großen LucasArts-Sachen kamen ja alle so zwischen 92 und 95 und so. Und da kam es so ein bisschen später, ein bisschen hinterher. Und es steht in der Tradition der klassischen Point-and-Click-Adventure, wie LucasArts sie auch macht, macht aber ein paar Sachen signifikant anders. Gar nicht so sehr vom Puzzle-Design, sondern insbesondere in der Art, wie es sich inszeniert.
Ich würde sagen, eines der Spätwerke der goldenen Ära der Adventure-Spiele tatsächlich. Die endet für mich mit Curse of Monkey Island 1997. Für manche Leute geht's vielleicht noch bis Grim Fandango noch ein Jahr später. LucasArts ist ja da die definierende Firma, ne? Und in deren Zeitleiste ist Curse of Monkey Island vermutlich schon der Höhepunkt. Und Baphomets Fluch ist ein Jahr vorher. Und wie du schon sagtest, so die wirklich große Ära sind die frühen mittleren 90er. Und dann kommt der sukzessive die Zeit der Myst-Klone, also eher der logikrätsellastigen Spiele, und wir sind auch gerade noch so in der Zeit der interaktiven Filme. Große Serien wie Gabriel Knight gehen auf den interaktiven Film oder auf Film als Medium. Phantasmagoria kam von Sierra ein Jahr vorher. Und 96 haben wir interessanterweise aber ein Zusammentreffen von einigen der besten gezeichneten Adventure-Spiele. Ich will jetzt nicht unbedingt Zeichentrick sagen, das wäre vielleicht das falsche Wort, aber doch zumindest gezeichnete Spiele. Zum Beispiel Leisure Suit Larry 7, was mit einem sehr, sehr großen Aufwand produziert wurde von professionellen Animationsstudios, Toonstruck, Discworld 2, visuell großartige Spiele und eben Baphomets Fluch. Und auch das ist nur eine relativ kurze Phase, wo wir diese Art von Adventure-Spiel noch sehen, die mit vergleichsweise großem Produktionsaufwand gemacht sind. Man sieht diese Production Values in ihrer visuellen Gestaltung auch, in Audio, auch in dem Umfang der Spiele. Und wie gesagt, der Kulminationspunkt für mich ist da eigentlich Curse of Monkey Island. Und vielleicht noch The Last Express, das erscheint ja auch 97. Und dann war es das schon wieder so langsam.
Ich würde The Last Express nicht dazu zählen. Aber ich finde, das ist das letzte Mal, dass so ein großer Produktionsaufwand in 2D-Grafik fließt. Und das ist die Gemeinsamkeit auch mit Curse of Monkey Island und Toonstruck und so weiter. Ja, das sind inhärent 2D-Adventures, Discworld ja auch, die aber aus der 2D-Darstellung mit großem Produktionsaufwand, mit Zeichentrick-Effekten und solchen Sachen wahnsinnig viel rausholen. Und später gibt es diesen Produktionsaufwand schon auch noch in reinem Geld oder in Manpower, aber dann fließt er in 3D-Grafik. Und das ist ein komplett anderer Ansatz, finde ich. Last Express schon so dazwischen, aber Grim Fandango natürlich dann in völlig andere Richtungen, finde ich. Ah, Grim Fandango ist noch dazwischen, okay.
Ja, also ob der gleiche Produktionsaufwand reinfließt, weiß ich nicht, weil eines der Merkmale von gezeichneter Grafik ist ja, dass sie deswegen aufwendig ist, weil jeder Animationsframe einzeln erstellt werden muss. Und an Baphomets Fluch kann man das wunderschön sehen. Da müssen wir später noch ein bisschen mehr über die Animationen im Spiel reden. Aber wir sind schon in der Ära, und das sieht man auch in Baphomets Fluch schon, wo teilweise 3D-Objekte eingesetzt werden, also gerenderte Objekte. Und ich meine, die Myst-Klone, die Ahnenreihe der Myst-Spiele zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Grafik eben nicht mehr gezeichnet ist, sondern am Computer berechnet, also gerendert. Und in einigen der Zwischensequenzen von Baphomets Fluch hast du auch schon, gerade Fahrzeuge zum Beispiel, die sich da bewegen, das sind schon 3D-Objekte. Und wenn du so ein Objekt erstmal hast, kannst du damit viel besser animieren, viel vielseitiger animieren, ohne dass du jeden Frame einzeln zeichnen musst. Deswegen sind die Tage des gezeichneten Adventures da schon gezählt.
Genau, da ist es schon vorbei. Ich wollte nicht sagen, dass die 3D-Adventures mehr Aufwand erfordern, nur dass der Aufwand anders eingesetzt wird. Und du hast schon ein bisschen eingeordnet zeitlich, die großen Sachen kamen vorher, Full Throttle kam ein Jahr vorher, was ähnlich auch ist, passt so ein bisschen in die Reihe, finde ich, mit Discworld und Curse of Monkey Island und Baphomet, auch so eine Mischung aus 2D-Grafik und animierten Zwischensequenzen. Und dann kam relativ kurz danach sofort der zweite Teil von Baphomets Fluch, und dann war erstmal lange Ruhe mit der Serie für eine Weile, 6 Jahre, bis dann der nächste Teil weiterging.
Ja, von insgesamt 5 Teilen, die es inzwischen davon gibt, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen. Das ist ein Spiel, das aus England kommt. Revolution Software ist ein englisches Studio, und Baphomets Fluch ist das dritte Werk des Studios. Die sind 1990 gegründet worden, haben dann 92 erst Lure of the Temptress veröffentlicht und 94 Beneath the Steel Sky. Und Baphomets Fluch ist in vielerlei Hinsicht eine Weiterentwicklung dieser ersten Adventures in Bezug auf die Gestaltungsprinzipien, der Engine und so weiter. Aber wo es sich deutlich absetzt, ist das Genre, in dem es spielt. Lure of the Temptress, das Erstlingswerk, war ein vergleichsweise klassisches Fantasy-Adventure mit Orks, die dort Skarls heißen und Magie und mittelalterlichen Burgen und solchen Geschichten. Und Beneath the Steel Sky war dystopische Science-Fiction, was komplett anderes. Und nun kommt Baphomets Fluch und das ist erstmal ein in der Gegenwart spielendes Spiel der damaligen, aber mit einer Art Mystery-Thriller, wenn man so möchte, mit starkem Historienbezug.
Und das, bevor das modern wurde, interessanterweise. Genau diese Art von Geschichte ist hinterher noch sehr, sehr, sehr in Mode gekommen mit Dan Brown, dem Da Vinci Code. Und dem ist das Spiel hier vorausgegangen mit einem ähnlichen Plot. Cecil hat auch mal gesagt, so er glaubt schon, dass da irgendwer, der im Buch beteiligt war, sein Spiel gespielt hat. Naja, was man halt immer dann so gern sagt. Aber trotzdem ist es schon auffällig, dass das einem ähnlichen Plot folgt. Und das sind ja immer ganz oft die faszinierendsten Geschichten oder zumindest mal die massentauglichsten Geschichten. Die sind die, die halt dir auch passieren könnten, die halt sehr nah an der realen Welt sind, bei denen halt nur ein Detail anders ist. Ja? Die Welt von Baphomets Fluch ist halt die normale Welt, nur es sind halt ein paar von den Sachen, die bei uns Mythen sind, da halt real.
Ja, und die Mythen, über die wir da reden, die betreffen in erster Linie den Orden der Tempelritter. Aber bis wir dazu kommen im Spiel, dauert es eine ganze Weile. Es geht erstmal los in Paris mit einem Amerikaner namens George Stobbart.
Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod.
Baphomets Fluch spielt man einen jungen Amerikaner namens George Stobbart, der gerade Urlaub in Paris macht und der durch ein sehr, sehr unwahrscheinliches Ereignis in eine Verschwörungsgeschichte hineingezogen wird. Er sitzt nämlich einfach in Ruhe bei einem Café auf der Straße und wird Zeuge eines Bombenanschlags in diesem besagten Café, bei dem auch ein Mensch ums Leben kommt. Und das ist der Auftakt zu einer Geschichte, in der George erst eine französische Reporterin kennenlernt, Nico Collard. Und dann vor allen Dingen einer Geschichte auf die Spur kommt, die ihn an dieses historische Mysterium des Tempelritterordens heranführt. Das wesentliche Geheimnis sozusagen ist, dass da einstmals zur Zeit des ersten Kreuzzugs ein Orden gegründet wurde von Rittern im Namen Gottes, die im Heiligen Land erstmal die Pilger verteidigt haben und dann immer weitere Aufgaben erfüllt haben und schließlich so eine Art stehende Armee im Nahen Osten gestellt haben zur Verteidigung des Christentums in der heidnischen Welt. Damals wurde ja im ersten Kreuzzug Jerusalem erobert. Es ging erstmal um die Verteidigung der Stadt, dann war sie wieder verloren. Dann ging es um die Verteidigung der restlichen Ländereien dort und so weiter. Aber im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte ist dieser Orden also zu großem Ansehen gekommen und über das Ansehen dann auch zu Wohlstand und Reichtum. Große Ländereien, die sie besessen haben, großes Vermögen, viel Einfluss. Und Anfang des 14. Jahrhunderts wurde der Orden dann durch eine Intrige des französischen Königs ausgelöscht, um es sehr simpel darzustellen. Annahme war, dass dieser unglaublich reiche Orden einen unglaublich großen Schatz besessen haben muss. Aber dieser Schatz wurde nie gefunden. Und das ist das zentrale Geheimnis, das man heutzutage immer noch mit dem Templerorden verbindet. Was ist da eigentlich mit dem Schatz passiert? Und muss es da nicht eine größere Verschwörung gegeben haben, um den verschwinden zu lassen? Plus kommt dann noch dazu, dass die möglicherweise einen Götzen verehrt haben, diesen besagten Baphomet aus dem Titel des Spiels und so weiter und so weiter.
Du hast sicher auch mal ein Fantasy-Rollenspiel gespielt, wo man so einen Krieger spielt oder so einen Magier oder irgendwas. Und in den meisten Fantasy-Rollenspielen kann man einen Paladin spielen, so einen Gotteskrieger. Und den Paladin gäbe es nicht ohne den Templerorden, weil der Templerorden, das waren die ersten, die die Stände des Mönchtums und die Stände des Rittertums verbunden haben zu so einer Art Gotteskrieger. das war der erste Ritterorden und das ist die Geschichte, aus der er entstanden ist. Und die hießen Arme Ritterschaft Christi. Die Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Ja, genau. Wenn man sich schon so nennt, dann hat man doch bestimmt einen Schatz.
Der Reichtum des Ordens an sich kam auch durch das Armutsgelübde seiner Mitglieder. Na, wenn du Mitglied im Templerorden werden wolltest, musstest du all dein weltliches Besitztum abgeben, da zum Teil auch durchaus wohlhabende oder sogar adlige Leute Templer wurden, heißt es, dass sie sukzessive und noch durch Schenkungen, Unterstützungen und Erbschaften insbesondere zu enormen Reichtum gekommen sind, der aber eben nicht den einzelnen Rittern oder Mönchen gehörte, sondern dem Orden als Ganzes.
Genau. Naja, und der Templerorden, weil der halt so merkwürdig aufgelöst wurde damals und man auch nicht genau wusste, ob der nicht noch irgendwie weitergelebt hat. Man verdächtigt ja dann Leute, dass die da in den Untergrund gegangen sind. Und dann wurde der Schatz nie gefunden. Und was ist überhaupt mit dieser Götzenanbetung und so? Deswegen ist der Templerorden seither, ja, also seit 1300 noch was, als dann diese Prozesse waren, ist der so ein bisschen geheimnisumwittert und immer mal wieder Gegenstand von Spekulationen.
Also wie du vorhin schon sagtest, das ist eigentlich ein Thema, das jetzt heutzutage insbesondere natürlich durch Sakrileg, durch dieses Dan Brown Buch, aber auch durch Hollywood-Verfilmungen wie diesen Nicolas Cage Film, das Vermächtnis der Tempelritter und so weiter, relativ breit in der Populärkultur angekommen ist. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, als Charles Cecil überlegt hat, was er für sein drittes Spiel für ein Thema nehmen soll, war das noch nicht der Fall. Der Charles Cecil hat umfangreich und häufig erklärt, wie dieses Thema zustande kam, unter anderem auch einmal 2014 anlässlich der GDC Europe, einer Entwicklerkonferenz hier, und da saß ich auch im Publikum und habe mir das angehört, und da erzählte er auch nochmal diese Geschichte, dass er nach Beneath a Steel Sky, also dem zweiten Spiel von Revolution Software, mit dem damaligen Boss von Virgin Entertainment, also der Softwarefirma, bei der die Vorgängerspiele erschienen waren, zusammensaß. Sean Brennan war das, der Publisher von Revolution Software, und die beiden ein paar Flaschen Wein besprochen haben, was das nächste Projekt werden könnte. Und der Cecil sagte, naja, ich mache irgendwas mit einem ägyptischen Setting. Das interessiert mich. Na, Hieroglyphen sind toll und so weiter. Und der Brennan hat das rundheraus abgelehnt und gesagt, sorry, aber Ägypten verkauft sich nicht als Thema. Und dann haben sie sich weiter unterhalten und der Brennan erzählte irgendwann, dass er gerade ein spannendes Buch gelesen habe, nämlich Umberto Ecos Roman Das Foucault'sche Pendel. Und da geht es unter anderem auch über die Tempelritter. Und das Foucault'sche Pendel ist übrigens als kleine Anmerkung ein wirklich hervorragendes Buch und mit die atmosphärischste und beste Beschreibung dieses Tempelritterordens, meiner Meinung nach, kann man relativ kompakt bekommen, wenn man sich das Hörspiel anhört zu das Foucault'sche Pendel, das deutsche Hörspiel. Da gibt es nämlich eine Szene, wo der Casaubon, der Protagonist des Buches, zusammen mit seinen Lektoratskollegen Belbo und Jota Levi in der Kneipe sitzt. Und die beiden fragen den Casaubon, was er denn über die Templer wisse. Und dann erzählt er das. Und auf so eine wirklich mitreißende und suffisante Art und Weise, dass es eine richtige Freude ist. Und das ist ganz hervorragend umgesetzt in diesem Hörspiel. Also wenn da irgendjemand rankommen kann, kann ich das wirklich nur empfehlen. Aber auf jeden Fall hat also dieser Hinweis von dem Jean Brennan offensichtlich den Charles Cecil zum Denken angeregt. Tempelritter. Und dann hat er ein anderes Buch gelesen, das damals relativ populär war, nämlich Der Heilige Gral und seine Erben. Und das ist so ein pseudowissenschaftliches Sachbuch, das im Prinzip postuliert, dass es eine Blutlinie Jesu gibt, also dass Jesus sich mit Maria Magdalena vermählt habe und dass sie Kinder gezeugt haben. Und sozusagen gäbe es eine Blutlinie in der Nachfolge von Jesus und viele der Adelsgeschlechter Europas würden sich darauf zurückberufen und so weiter. Und das alles wird auch verquirlt mit dem Templerorden. Und dieses ganze Ideengebilde hat letztendlich den Charles Cecil, der Chef, der Direktor von Revolution Software, von seinem eigenen Entwicklungsstudio war, dahin geführt zu sagen, okay, das wird das Thema des nächsten Spiels.
Und gut getroffen, finde ich.
Ja.
Also das ist ja nicht nur der Mythos des Templerordens, das hätte man ja auch noch versauen können, das Thema. Ich finde, der Templerorden ist so ein angenehm bekannter Mythos. Da hat man schon mal von gehört, heutzutage vielleicht schon zu viel davon, aber damals hatte man da so ein bisschen was von gehört. Es gab schon mal Bücher, wie du gesagt hast, und das hat so was Kirchliches, das ist ja auch mal ein guter Feind, die Kirche. Da hatte man so einen Bezug zu, ja, das war jetzt nicht so ganz aus der Welt, nicht so was ganz Unwahrscheinliches. Damit fühlte man sich wohl und da konnte man auch einen Bezug zu herstellen zu bestimmten Städten in Europa, wo diese Templer dann gewesen sind. Das ist ein ganz angenehmer weltlicher Mythos und dazu passt es so gut, dass der Held so ein normaler Typ ist. Und das ist, finde ich, der eigentliche Clou an dem Spiel zu der Zeit, weil wie viele Spiele, insbesondere Adventure-Spiele, gab es denn davor, bei denen der Held so ein Typ wie du und ich war? Ja, man könnte sagen, Guybrush oder so jemand ist auch ein normaler Mensch, der nicht so übermächtig ist wie so ein Doom-Held, aber der ist ja schräg und gewollt witzig und das spielt in der Karibik, wo ich noch nie war. Oder Indiana Jones, vergleichsweise vom Setting ja noch einigermaßen nah dran, aber halt dann dieser Superheld Indiana Jones, dessen Abenteuer man so nicht nacherleben kann. Und der George, der ist so jemand, das könnte einem auch passieren. Man geht nach Paris und dann passiert einem so ein Unglück und dann fängt man halt an zu ermitteln. So würde ich das auch machen, stelle ich mir das vor.
Ja, das stelle ich mir gut vor. Ich habe es noch vor Augen, wie du in diesem Café in Frankreich sitzt in Paris und eine Apfelschorle schlürfst. Alles, was nach der Bombenexplosion passiert ist, das bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich da noch bei dir bin. Aber hey, das Interessante ist in dem Zusammenhang, also ich bin da vollkommen bei dir. Die Gegenwärtigkeit von dieser ganzen Geschichte ist erstmal enorm angenehm. Paris ist natürlich generell ein toller Schauplatz. In Adventures auch noch nicht so abgedroschen, wie man das in Filmen zum Beispiel hat. Gibt nicht so viele, die in Paris spielen würden oder generell in Frankreich. Und der George, ein ganz bodenständiger Protagonist, der generell ein Highlight des ganzen Spiels, wenn nicht sogar der Serie ist, in der Art und Weise, wie er als Charakter angelegt ist. Aber dann passiert ihm diese wirklich seltsame Geschichte, die ja auch erstmal noch gar nichts mit den Templern zu tun hat. Es dauert auch eine ganze Weile, bis überhaupt diese Mystery-Komponente aufgemacht wird. Erstmal ist es ja nur eine historische Komponente. In diesem Moment ist es eigentlich nur ein Mord, der da passiert, ein Anschlag. Das ist eigentlich ein Krimi, wenn man so möchte. Ein Krimi mit ja einem etwas skurrilen Twist, weil der Mörder, den hat der George gesehen. Der hat gesehen, wie dieser Bombenleger in das Café ging und kurz danach ging die Bombe hoch und das war ein Clown. Also der Mörder war als Clown verkleidet, hat sein Akkordeon dahingestellt und das Akkordeon ist hochgegangen. Das ist ja schon eine etwas absurde Art und Weise, jemanden zu ermorden. Und das ist natürlich erstmal ein ganz angenehmes Grundgeheimnis. Wer war das? Wer genau ist da auch gestorben? Man kennt weder den Toten noch den Attentäter. Man weiß eigentlich gar nichts über das, was da passiert ist. Und das ist dann aber auch wieder die etwas seltsame Geschichte, nämlich wieso in aller Welt ist dieser unbeteiligte George Stobbart denn jetzt eigentlich dazu bereit, da jetzt Privatdetektiv zu spielen?
Ach, ich finde das nicht so unlogisch. Naja, der George tut halt, was wir gerne tun würden an der Stelle, finde ich. Ja, man wünscht doch, man hätte den Mut, dann mal solchen Sachen nachzugehen. George macht das stellvertretend für uns an dieser Stelle. Ob das jetzt so super logisch ist und ob das jetzt wirklich jemand tun würde, finde ich jetzt hier nicht so schlimm. Aber andererseits, Mai, er ist ja nicht zu Hause. Man hat so ein Gefühl von, naja, ich gucke hier mal, vielleicht habe ich da so einen anderen Blick drauf, was die Franzosen hier so machen. Ist ja Amerikaner, ja, also ist ja per se schlauer als alle Europäer. Vielleicht denkt er auch, naja, das löse ich mal eben, ich habe doch schon so viele Filme gesehen. Und er war natürlich so unmittelbar beteiligt, obwohl das Spiel das nicht anspricht, vielleicht hätte das verhindern können, wenn er schnell reagiert hätte. Ja? Vielleicht trägt er eine kleine Schuld mit.
Möglich. Wir haben hier eine ganz interessante Konstellation, eine, die in der Spielebranche noch nicht so häufig ist, sie wird immer häufiger in letzter Zeit, nämlich dass es zu Baphomets Fluch das Originalspiel von 1996 gibt und dann aber auch einen viel später erstellten Director's Cut, also im Prinzip eine Art Remake des Spiels. Und wenn man die beiden nebeneinander legt, dann kann man ganz gut sehen anhand dieses Remakes, dieses Director's Cut, was der Charles Hessel selbst als Defizite identifiziert hat in seinem Spiel. Das ist ein bisschen wie George Lucas, der nochmal zu seinen Star Wars Filmen zurückgeht und sagt, hat Han Solo jetzt wirklich zuerst geschossen oder nicht? Muss ich das ändern? Ja, man kriegt so ein bisschen einen Einblick in das, was die Schöpfer über ihr Werk denken und wo sie die Makel zu sehen glauben. Ob man das jetzt teilt oder nicht, ist dann eine andere Frage. Aber offensichtlich hat Charles Hessel das als einen Makel identifiziert, die Motivation von George Stobbart. Denn wir können das mal kurz nebeneinander stellen. George, direkt nachdem er sich nach diesem Bombenanschlag wieder aufgerappelt hat, sagt er seine ersten Worte des Spiels. Im Intro sagt er schon kurz ein paar Worte, wenn man das mal jetzt wegnimmt. Das beginnt quasi mit einer Art Mission Statement, wenn man so möchte. Und in der Originalversion sagt er da einfach Folgendes.
As I picked myself up, all I could hear was the ceaseless drone of traffic. Life went on around me. But the explosion was to change my life forever.
Das ist kein Hinweis darauf, was jetzt seine Motivation sein könnte, um hier irgendwie auf einmal tätig zu werden, nachforschend. Und deswegen ist diese ganze Passage im Director's Cut geändert. Sobald er sich da aufgerappelt hat und den Staub runtergeklopft hat, sagt er da nämlich Folgendes.
As I picked myself up, I was really angry. One minute I'm on vacation, the next minute
Some clown's blown me up. I knew right away what I was going to do. I was going to find that clown and bring him to justice. Because justice matters. Justice is up there with liberty. And equality. And, fraternity. After all, that's why I'd studied law, wasn't it? Well, that and the money, of course.
Ja, da erfahren wir also erstmal, aha, der hat Jura studiert, ja, also der hat vielleicht so einen inhärenten Gerechtigkeitssinn und dann sagt er ja auch, es geht ihm jetzt hier darum, Gerechtigkeit wiederherzustellen, weil Gerechtigkeit ist wichtig. Dieses Beispiel ist auch ein sehr gutes dafür, warum ich den Director's Cut ziemlich bescheuert finde, um ehrlich zu sein, aber da können wir ja später nochmal drüber reden. Aber auf jeden Fall offensichtlich war die Motivation hier etwas, was dem Charles Cecil wichtig war, nochmal irgendwie ein bisschen klarer zu machen.
Ja, ich bin nicht so sicher, ob das nur daran liegt. Also ich glaube schon, dass das natürlich hier der Moment ist, wo er gedacht hat, okay, vielleicht ist der Spieler jetzt ein bisschen verloren und er braucht da jetzt ein bisschen mehr Führung, indem ich ihm eine Motivation gebe. Es ist aber natürlich auch so, beim Original ist das der Anfang des Spiels und im Director's Cut nicht.
Das stimmt.
Im Director's Cut ist da vorher schon einiges passiert und dann wechselt plötzlich der Schauplatz und ich finde, dann ist der Anfang nicht mehr so zwingend. Der verliert überhaupt viel an Wirkung dadurch, logischerweise. Weil am Anfang fängt das Spiel an mit einer Explosion und du selber in einer fremden Situation, in einer fremden Stadt, volle Identifikation, ein Charakter. Und davor ist im Director's Cut ist hier schon anderthalb Stunden Spielzeit, ja, ungefähr.
Ja.
Na, Stunde vielleicht, okay.
Stunde vielleicht, ja.
Ja, und da hast du schon lauter andere Sachen gemacht und das nimmt dem hier die Wucht und deswegen, glaube ich, muss man da so ein bisschen stärker wieder den Spieler einfangen.
Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Der Director's Cut, wie du schon sagtest, setzt da was davor und deswegen ist das, was ursprünglich der Anfang war, beginnt jetzt hier dann so versetzt. Und das ist schade, weil das Originalspiel beginnt wirklich mit einem Knall. Ja, wortwörtlich, es beginnt mit dieser Szene, wo dieses Café explodiert. Und das ist schon mal ein Auftakt nach Mars. Das Spiel hat auch nicht viel Exposition an der Stelle. Man bekommt überhaupt nicht gesagt, wer der George Sobert überhaupt ist. Der sitzt einfach da, man ist in seine Rolle reingeworfen und steht inmitten von Trümmern auf. Clown vorbeigehuscht, Mensch tot, ein Teil von Paris in Schutt und Asche gelegt, dieses Café. Okay, und jetzt mach mal. Und das ist schon mal eine interessante Situation. Ja? Das Spiel wirft dich mitten rein.
Man hat ja immer die Wahl, wenn man so einen Charakter entwirft, den man dann steuert. Also wenn man ein Spiel hat, das nicht in der Ego-Perspektive spielt, dann hat man immer die Wahl, den möglichst flach zu machen und normal, um dem Spieler Projektionsfläche zu geben oder den total auszudefinieren und dann wird er halt freakig und erinnerbar vielleicht sogar. Und hier ist es eindeutig so, dass der Charakter sehr undefiniert anfängt und auch normal gekleidet, sieht okay aus, dass er halt das viel stärker einfangen kann, das könnte ich sein in der fremden Stadt. Und dann entdeckt er ja mit dem Spieler diese Stadt. Er hat ja da auch keine große Kenntnis. Er entdeckt mit dem Spieler das Geheimnis. Das ist ein ganz anderes Setup, als wenn man einem kompetenten Charakter bei seiner Aufgabe zuschaut. Wie das im Director's Cut zum Beispiel ist. Ja, da hat man einen kompetenten Charakter, der in seiner Welt zu Hause ist, der weiß ganz genau, was er tut. Die Nico nämlich, die kriegt einen Auftrag und sie erledigt ihn. Da bist du am Anfang viel mehr der Zuschauer und nicht der, der in derselben Situation ist. Die Identifikation ist viel schwächer.
Das ist ein guter Punkt, das stimmt. Zumal der George Stoppard einer von den Charakteren ist, die ich schon so ein bisschen in die Tradition einreihen würde von einem Guybrush Threepwood, also von den klassischen Adventure-Helden, die sich auszeichnen durch eine Offenheit und Direktheit in ihrem Umgang mit ihrer Spielwelt und dem Personal in der Spielwelt, die gekennzeichnet sind von einem ironischen, oft bissigen Humor, der manchmal grenzüberschreitend ist, der potenziell auch negative Konsequenzen für sie hat, aber eher in Richtung von Comedy Relief und in so einer Art naivem Draufgängertum. Der ist beseelt von dem Willen, etwas zu schaffen. Und die Motivation ist da gar nicht so wichtig. Bei einem Guybrush Threepwood in Monkey Island wissen wir, der will Pirat werden. Kein Mensch fragt sich, warum. Er will Pirat werden, das ist das Ziel, das er verfolgt. Und da ist er bereit, jedes Risiko dafür einzugehen. Fast jedes.
Aber warte, ganz kurz, das ist nämlich auch so ein Stellvertreter-Ding. Der Guybrush wird für uns alle Pirat, weil wir alle Pirat werden wollten, als kleine Jungs.
Ja, möglich. Vielleicht ist der George auch so ein Stellvertreter-Ding für jeder von uns wollte im Paris-Urlaub schon mal was Außergewöhnliches erleben oder im Urlaub generell. Und das ist ja nun was wirklich Außergewöhnliches, was hier passiert. Ja, und dann auch noch exotische Location, wunderschöne Frau, tiefes Geheimnis und so weiter. Also da kommen schon alle Aspekte zusammen. Aber wie gesagt, dieser George, George Soppert, der ist das ganze Spiel hinweg ein Sympathieträger. Und zwar, und das finde ich sehr, sehr wichtig bei der Art und Weise, wie George geschrieben ist, der ist nicht nur ein Sympathieträger für mich vor dem Bildschirm. Ich muss mich ja mit ihm identifizieren können. Er ist immerhin derjenige, den ich steuere. Der ist mein Stellvertreter in dieser Spielwelt. Sondern der ist auch ein Sympathieträger in der Welt selbst. Der ist jemand, der in kürzester Zeit von den Leuten, mit denen er interagiert, gemocht wird, der schnell Verbindung zu Leuten aufbaut. Und selbst wenn sie ihn nicht mögen, dann kennen sie ihn. Ja, der ist eine Type. Der hat einen Draht zu den Leuten, mit denen er spricht. Und deswegen hat er Relevanz in dieser Welt. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
Und das passt auch, weil das ist ja so ein Spiel, das sich im großen Teilen über den Dialog erschließt. Also das hat viel Dialog und George führt sie alle, diese Gespräche, und muss auch ganz oft Leute mehrfach ansprechen und mit ihnen längere Gespräche führen, um die auf seine Seite zu ziehen oft. Ja, also dann sagt er einmal was, nochmal was und dann verraten sie ihm was. Das ist ja genau das, was du sagst. Der ist ein offener Mensch, der redet mit allem, der ist nicht ultra kompetent in seiner Art und der ist kein MacGyver oder ein guter Detektiv, obwohl er natürlich mit unserer Hilfe Lösungen findet. Aber ich finde, die Lösungen im Gespräch sind immer seine. Wenn ich ihm jetzt sage, wie er das Seil um die Statue zu binden hat, dann ist das meine Lösung. Ja, da helfe ich ihm bei. Aber die Lösungen im Gespräch, das sind seine Lösungen. Die kommen aus dem Spiel und man wählt auch keine Dialogzeilen aus. Das hat ja so ein verstecktes Sprechsystem. Du kannst auf jemanden klicken, aber du weißt nicht, was George sagen wird. Du hast nur ein Gesprächsitem und dann spricht er sie oder ihn oder die Ziege, keine Ahnung, irgendwen an und dann löst er das Gespräch aus und das ist eine Überraschung, das ist vielleicht sogar ein cinematischer Moment, weil da was passiert, was du jetzt nicht so kontrollieren kannst, und erst danach hast du ein icon-gesteuertes System, wo du Themen ansprechen kannst, wo du aber auch nicht weißt, wie er das Thema anspricht.
So eine Charaktergestaltung, insbesondere für einen Protagonisten, den man selber steuert, ist eine Aufgabe, die ist viel schwieriger, glaube ich, als die meisten Menschen sich das vorstellen. Insbesondere für ein interaktives Computerspiel und insbesondere für eines wie jetzt das hier, das ja de facto in der Realität spielt, ja, in einem Gegenwartsszenario und nicht in einer Fantasiewelt, Science Fiction oder sonst irgendwas. Das heißt, die Balance, die das Spiel hier schaffen muss, ist, einen Charakter zu schaffen, der nachvollziehbar handelt und der glaubwürdig ist. Also nicht krass überzeichnet, nicht aus seiner Rolle fallend, sondern in seiner Art und Weise nachvollziehbar und gleichzeitig aber zum Helden taugt, insofern als er Dinge tut, die wir als Normalos vermutlich nicht tun würden. Manches passiert ihm natürlich, ja, weil er in diese Welt hineingeworfen ist und diesen Fall. Aber er macht halt auch Sachen, er spricht Dinge aus, er tut Sachen, die wir eigentlich nicht machen würden. Gerade Baphomets Fluch ist ein wunderbares Beispiel dafür, wo es im Spiel immer wieder und wieder gelingt, dass George eben diese feinen Grenzüberschreitungen macht. Dass er etwas tut, wo wir sagen, das wäre jetzt schon ganz cool, ja. Aber was in der Realität vermutlich sehr schwierig wäre, weil es ja häufig unvorhersehbare Konsequenzen hat. Und ich will mal kurz ein Beispiel einspielen, weil das auch ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie der Humor in dem Spiel gestaltet ist. Das ist ein Telefonat noch relativ am Anfang, wo George jemanden anruft, von dem er glaubt, dass der Informationen hat, die er braucht, die ihn auf die Spur dieses Mörderclowns bringen werden. Und er schlüpft dann in diesem Telefonat in so eine Art Rolle eines naiven Bad Cops sozusagen, ja, wo er denkt, okay, ich habe jetzt die Chance, aus dem was rauszuquetschen. So. Und das hören wir uns mal kurz an.
Hallo?
Hallo, ich heiße George Stobart. Sie kennen mich nicht.
Stimmt genau, Mr. Stobart. Ich kenne Sie nicht. Also was kann ich für Sie tun?
Ich versuche, einen Ihrer Kunden ausfindig zu machen. Könnte ich vielleicht mal kurz vorbeikommen und mit Ihnen reden?
Wovon reden Sie überhaupt? Für wen arbeiten Sie?
Man könnte sagen, ich bin im Auftrag von Wahrheit und Gerechtigkeit unterwegs.
Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wären von der Polizei.
Das Leben unschuldiger Menschen ist in Gefahr, Mr. Todrick. Und Sie könnten diesen Menschen das Leben retten.
Sie sammeln für die Wohlfahrt, stimmt's?
Nein, kein Gedanke. Alles, was ich von Ihnen möchte, ist eine Information. Kennen Sie einen Mann namens Plantard?
Nein, noch nie von ihm gehört.
Soll ich Ihnen erzählen, was Plantard zugestoßen ist? Wie er kaltblütig ermordet worden ist?
Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich noch nie von einer Plantard gehört habe.
Ich nehme mal an, Plantard hat Familie. Was meinen Sie? In Ihrem kleinen Apartment kocht Madame Plantard das Abendessen und sie lauscht auf das vertraute Geräusch, wie sich der Hausschlüssel ihres Mannes im Schloss dreht. Der Junior wartet darauf, dass sein Daddy heimkommt von der Arbeit. Er kann es kaum erwarten, ihm die guten Noten zu zeigen, die er heute in der Schule bekommen hat. Nur, heute Abend wird Monsieur Plantard nicht nach Hause kommen.
Sie haben den Welpen vergessen.
Was?
Das treue kleine Hundebaby, das hechelnd auf die Stimme seines Herrn wartet.
Vielleicht hat er gar keinen Hund, was denken Sie?
kenne keinen Plantar und ich habe noch nie von einem Plantar gehört. Nichts von alledem hat irgendwas mit mir zu tun.
Danke, Sie waren mir keine Hilfe, Todrick.
Es ist natürlich ein bisschen übertrieben und überzeichnet, aber es ist erstens witzig. Das ist ja so eine leicht ironische Überhöhung, die hier stattfindet. Aber gleichzeitig ist es auch was, wo ich davor sitzen denke, dass der sich das traut. Dass der sich traut, mit ihm so zu sprechen. Und es führt aber zu einer interessanten Dialogsituation.
Überhaupt ist das gut geschrieben an vielen Stellen.
Ja.
Cecil hat auch gesagt, er wollte die anderen kreativen Industrien einbinden. Er wollte ein cinematisches Spiel haben, also ein Spiel, das dich an Kinofilme annähert oder an das Gefühl von Kinofilmen. Er hat aber zur gleichen Zeit, und das war zu der Zeit auch relativ hellsichtig gesagt, also die Interactive Movies, die nur Spiele nachmachen, die sind der falsche Weg. Er wollte halt einen eigenen Weg dahin finden. Und das ist ihm ganz gut gelungen. Es hat viele Elemente, auch gerade in diesen Telefonaten, wie du es gerade angesprochen hast, wo es mit Schnitt gegen Schnitt arbeitet. Bis dato hatte ich das in keinem Spiel gesehen. Vielleicht gab es das schon vorher, aber ich habe es noch nie gesehen. Und dann hat es ja noch Zeichentricksequenzen und überhaupt viele Animationen drin. Und halt, wie gesagt, auch das Dialogsystem, das sowas unterstützt, so ein Gefühl. Und das macht schon ganz schön viel aus in der ganzen Atmosphäre. So. Und es gelingt ihm, durch diesen Humor, den George immer auf so einer ironischen Distanz zum Geschehen zu halten, weil er immer alles kommentiert. Und er ist nie so doof, dass du halt denkst, oh boah, ey, da hätte er jetzt mal selber drauf kommen können, wie das ja manchmal in Spielen ist, wo so ein Held so eine Detektivaufgabe machen muss. Und er ist aber auch nie so überkompetent. Ist so wie ich, nur so ein Tick mutiger, zupackender vielleicht, ja.
Das stimmt. Bei der Gelegenheit ist es vielleicht ganz gut, nochmal zurückzuspringen auf die Entstehung des Spiels. Wenn wir jetzt über die Art und Weise sprechen, wie das Spiel geschrieben ist und gerade wie George Stobbart als der Protagonist geschrieben ist. Weil der Charles Cecil, ich schicke das jetzt mal kurz voraus an der Stelle, wir kennen den Charles ja einigermaßen gut. Ich habe ihn in meiner Karriere als Spielejournalist mehrmals getroffen. Das erste Mal 2000, als er in der Games-Redaktion zu Gast war. Und später war ich auch mal 2006 in England bei ihm zu Gast. Und 2014 habe ich gerade schon erzählt, bei der Messe. Und er ist ja auch jemand, der gerne und viel auch öffentliche Auftritte hat, der viel über sich, seine Firma und sein Werk spricht. Also er ist generell ein öffentlicher Mensch und man wird kein Problem haben, Quellen zu finden, Making-ofs und so weiter zu allen Spielen von Revolution Software und insbesondere Baphomets Fluch. Und das ist schon sein Baby. Ja, Baphomets Fluch ist sein Baby, er hat das aus der Taufe gehoben, er ist der Designer des Spiels, von ihm stammen also definitiv die ganze Geschichte in ihren groben Zügen, viele der Rätsel und so weiter. Aber er ist nicht der zentrale Autor des Spiels. Das ist jemand, der heißt Dave Cummins und den kannte der Charles Cecil aus seiner Zeit, bevor er Revolution Software gegründet hatte. Da hat er nämlich bei Activision gearbeitet in England und war da der Manager für Activisions europäisches Entwicklerstudio. Und dort hatte er eine Reihe von Testern, die Spiele getestet haben und einer davon war dieser Dave Cummins. Und der ist ihm aufgefallen, weil der nämlich Testberichte geschrieben hat, die so amüsant und so gut geschrieben waren, dass sie teilweise wesentlich besser waren als die Spiele, die er da getestet hat. Deswegen hat Charles Cecil diesen Dave Cummins dann später zu Revolution Software geholt. Und der war schon der Hauptautor von Beneath the Steel Sky, was ja auch als eines der großen Meisterwerke von Revolution Software gilt. Manchen Leuten ist es sogar noch lieber als Baphomets Fluch. Es ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes und gut geschriebenes Spiel. Und da kommt auch schon der größte Teil des Textes von Dave Cummins. Und bei Baphomets Fluch dann auch. Und insbesondere ist Dave Cummins derjenige, der dem George Stobbart seine Stimme gegeben hat, also seinen Humor. Charles Cecil, der im Rampenlicht steht, nicht zu Unrecht, ne, aber der quasi synonym mit Baphomets Fluch immer genannt wird. Dabei gerät in Vergessenheit, dass Baphomets Fluch ein Gemeinschaftswerk von einer Gruppe sehr talentierter Leute ist. Wir werden nachher aber noch über ein paar andere sprechen müssen. Aber insbesondere auf der Textebene eben dieser Dave Cummins. Aber der Cecil und der Cummins hatten ein schwieriges Verhältnis nach allem, was auch der Cecil später mal erzählt hat, weil der Cummins wohl ein schwieriger Charakter war, genial, aber auch schwierig. Und die beiden hatten viele Auseinandersetzungen darüber, was so die Tonalität angeht. Wir verdanken aber letztendlich den größten Teil des Witzes und die Art und Weise, wie George Stobbart gebaut ist als Charakter, dem Dave Cummins, der leider nicht mehr lebt. Der ist 2008 bereits verstorben.
Also der ist schon derjenige, der halt die Sätze geschrieben hat in der Regel. Es war aber natürlich trotzdem ein kreatives Hin und Her zwischen beiden. Ja. Ja, die haben im gleichen Dokument gearbeitet, sich gegenseitig kommentiert. Das ist ja oft so, dass beim Schreiben durch so eine Kollaboration und so ein Ping-Pong-Spiel noch was Besseres entsteht, als man selber geschaffen hätte. Also es ist jetzt nicht so, dass der Cecil dem den Auftrag gibt und dann sitzt er da in so einem Kämmerlein und tippt das so runter, sondern die ganze Zeit haben diese Leute zusammengearbeitet da. Hm.
Wie ich schon sagte, der Charles Cecil ist definitiv der Kopf hinter Baphomets Fluch. Von dem kam generell die Idee des Szenarios. Es ist sein Studio, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber der ist auch jemand, der sich bis heute viele Gedanken macht über den Zustand von Spielen und die Art und Weise, wie sie funktionieren, und der einen systematischeren Ansatz an Spieleentwicklung hat und hatte als andere Leute in der Branche, zumal in seiner Zeit. Und er hat also für Baphomets Fluch damals, und das glaube ich, gehört mit zur Erfolgsgeschichte des Spiels dazu, bestimmte Designleitlinien abgeleitet. Und eine davon war, dass er zwar ein humorvolles Spiel machen wollte, und Baphomets Fluch ist definitiv ein oft richtig lustiges Spiel, das aber auf einer ernsthaften und erwachsenen Geschichte fußt, das also im Kern kein Comedy-Adventure ist, sondern schon eine erwachsene Geschichte. Und das ist es. Generell natürlich dieser historische Bezug zu den Tempelrittern, der im Spiel sehr ausführlich herausgearbeitet wird, aber letztendlich ist es ja ein Krimi-Thriller, in dem auch jede Menge Leute über die Klinge springen.
Ja, und nicht zuletzt der Held selber zuweilen, ja. Heutzutage vergisst man das ja wieder, aber in dem Spiel konnte man noch sterben.
Ja, stimmt.
Also jetzt nur eine Kleinigkeit und ist auch nicht so sehr schlimm, nicht so Sierra schlimm, aber deine Handlungen konnten theoretisch ernsthafte Konsequenzen haben. Und der hat so grundlegende Prinzipien, die er auch immer mal wieder sagt, oder vielleicht erfindet er sie auch nur für das Interview, aber er hat mal irgendwo gesagt in einem Interview, also man muss in meinem Spiel zu jeder Zeit wissen, was ist das Ziel der Antagonisten und wie kann der Held sie daran hindern. Das fand ich eine erstaunlich griffige Leitlinie für eine Krimi-Handlung.
Meinst du, das ist in Baphomets Fluch erfüllt?
Ich wollte gerade fragen, ob das erfüllt ist. Ich glaube nicht, weil natürlich weiß der Held am Anfang gar nichts. Und ehrlicherweise ist es am Ende noch nicht mal so ganz klar, was sie vorgehabt haben.
Ja, das würde ich überhaupt sagen.
Ja, aber das fand ich jedenfalls einen netten Grundsatz.
Ja. So Interviews mit dem Charles Cecil zu lesen oder generell auch mit ihm zu sprechen, ist wirklich eine anregende und interessante Geschichte, weil er, und da kommen wir dann gleich auch noch zu einer zweiten Leitlinie, weil er schöne Parallelen ziehen kann. Und eine von den Sachen, die zu dem passt, was du gerade gesagt hast, ist, dass er immer mal wieder erzählt hat, dass das Problem der Computerspiele ist, im Gegensatz zu Filmen, dass wenn du ein interaktives Spiel machst, du eigentlich deinen Hauptcharakter kaum verlassen kannst. Na, also um zum Beispiel den Antagonisten aufzubauen. In Filmen hast du das ziemlich häufig, zum Beispiel Star Wars, dass die Handlung zu Darth Vader oder dem Imperium springt. Und die Filme lassen sich genügend Zeit, so viel wie sie brauchen, um den Antagonisten als einen gefährlichen, bösen, wie auch immer, Menschen oder sonst irgendwas aufzubauen, sodass du weißt, was die Bedrohung ist und sodass es zum Schluss natürlich auch eine große Befriedigung hat, wenn das abgewendet wird. Und in Spielen ist das sehr viel schwieriger, weil zum Bösen zu springen, siehe zum Beispiel auch wieder Monkey Island, heißt fast zwangsläufig eine Cutscene zu haben. Und die Herausforderung für Spiele ist, wie kann ich also trotzdem den Antagonisten präsent halten in der Story, ohne dass ich zu oft das Heft aus der Hand gebe und die Interaktivität abgebe. Das ist was Baphomets Fluch auch ansatzweise schon zeigt, würde ich sagen, weil du nämlich zumindest teilweise deine Gegenspieler in der Haupthandlung immer wieder präsentiert bekommst. Diesen Clown, ne, diesen Mörder, den du ja verfolgst, der taucht immer wieder auf. Dessen Motivation wird erst spät klar. Und auch wer der ist, ist lange Zeit diffus, aber als jemand, der Gefahr in die Welt bringt, ist er immer wieder da.
Ja, und das ist natürlich eine super Figur als Clown. Das war schon eine coole Inszenierung. Also erstmal, dass der Clown der Böse ist überhaupt. Der guckt dann ja auch schon so an am Anfang, als er dann wegläuft. Und dann sagt doch dieser eine Polizist, wir werden ihn nicht finden. Möglicherweise hat er das Kostüm ausgezogen und verkleidet sich jetzt als normaler Mensch. Und George in seiner typischen Art, oh, wir haben es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Ist schon alles ganz gut zusammengeführt. Und durch die Tatsache, dass er auch noch einen Sidekick hat, auf eine Art, obwohl so sidekickig ist er die Nico gar nicht, also eine zweite Figur, entsteht dadurch auch nochmal eine Dynamik, die andere Spiele mit einem Einzelhelden nicht so haben. Wo im Vorgänger in Beneath the Steel Sky der kleine Roboter ein Helfer ist, der dich in Rätseln unterstützt und mit dem du Rätsel zusammenlöst, ist hier Nico so eine Art, wie in so einem Polizeifilm, so eine Instanz, wo der Held hingeht und nochmal durchspricht, was passiert ist oder die Handlung weitergetrieben wird. Eigentlich sitzt die ganze Zeit rum.
Ja, reden wir noch ein bisschen über Nico, genau. Die ist wirklich ein interessanter Aspekt des Spiels. Also, was ist die eigentlich?
In allererster Linie ist die Nico der Versuch, eine Brücke zu bauen zu europäischen Spielern. mit zwei Helden, männlichen und weiblichen, kannst du sehr viel einfacher eine Brücke zu weiblichen Spielern bauen und eine Brücke zu Europäern. Und so wie Cecil sagt, war das auch der Grund. Also er wollte schon zwei Helden haben, weil es einfach eine andere Dynamik gibt. Aber zwei Helden mit unterschiedlicher Nationalität, das ist dafür. Der George ist für die Amis und die Nico ist für die Europäer. So, das ist erstmal das eine. Und ich finde, die Nico ist der Anker zu Paris, der Anker zur Welt, zum Schauplatz, auf eine Art zum tieferen Geheimnis. Weil sie ist immer die, die so ein bisschen Wissensvorsprung hat, die auch Zugang zu anderen Informationen hat. Sie ist investigative Journalistin, also schon von Berufswegen jemand, der mehr mit Geheimnissen zu tun hat als George, der nur ein Student ist. Und der George stolpert da so rein und die Nico hat eher einen Bezug zu diesen Sachen.
Theoretisch zumindest, ja. Wenn man heutzutage rückblickend auf Baphomets Fluch schaut, dann ist die Nico, wie du schon sagtest, die zweite Protagonistin. Die ist untrennbar mit der Serie verbunden und es gibt keinen Baphomets Fluch, in dem nicht neben George auch Nico auftauchen muss. Das ist allerdings etwas, was sich viel stärker manifestiert ab dem zweiten Teil, wo Nico dann auch als handelnde Person auftaucht und wo sie auch mitkommt in das Abenteuer.
Endlich, ja.
Im ersten Teil ist der Begriff Protagonistin echt ein zu großer dafür. Sie ist eine prominente Nebenfigur, würde ich fast sagen. Sie wird ganz zum Ende des Spiels, wird sie dann wirklich zu einer Protagonistin. Und ich verstehe es nicht so ganz, um ehrlich zu sein, weil wie du schon zu Recht sagtest, das war in den ersten beiden Revolution-Spielen anders. Da hatte man immer, insbesondere in Beneath the Steel Sky, einen wirklichen Begleiter an der Seite, der nicht nur überall dabei war, sondern der sogar handeln konnte, indem man ihm Aufträge gibt. Und dieses System hat Charles Cecil und hat Revolution aufgegeben für Baphomets Fluch. Das war auch nicht verkehrt, diese Entscheidung, weil es doch ein ziemlich kompliziertes ist. Aber dann haben sie die zweite Hauptfigur mit Nico zu einem sehr passiven Charakter gemacht. Und das leuchtet mir nicht so richtig ein, warum.
Ich weiß nicht. Ich finde, wenn es ein gleichwertiger Mensch ist, ist es schon viel schwerer, so eine Teamsituation zu gestalten. Weißt du, wenn ein Sidekick hast, dann ist klar, der Spieler ist der Spieler, der kriegt die Anweisungen direkt und der Sidekick macht dann halt besondere Sachen. Keine Ahnung, kriegt irgendwo drunter oder so. Das ist ein asymmetrisches Verhältnis und das passt ja auch. Der eine ist der Spieler, die Repräsentant des Spielers und der andere nicht. Und wenn du gleichwertige Figuren hast, dann kannst du sie nicht so richtig super gut in einer Szene handeln lassen. Oder dann musst du es halt abwechselnd spielen lassen in eigene Passagen. Und das wurde ja dann auch gemacht.
Genau.
In späteren Teilen, das ist ganz vernünftig. Ich finde, im ersten Teil ist es so, man nähert sich diesem Thema so an und nutzt sie als eine Art Auftraggeber fast. Also sie gibt ihm nicht wirklich Aufträge, aber sie bringt ihn immer so ein bisschen weiter im Dialog. Es ist fast so ein bisschen wie der Detektiv, der zum Auftraggeber zurückkommt und dann nochmal einen Tipp kriegt oder so. Und ich glaube, die ist auch wirklich nur so gemeint gewesen, als Schatten oder als Ergänzung zu George. Und dann ist sie so erfolgreich geworden und alle fanden sie so super und dann hat sie eine prominentere Rolle bekommen im nächsten Teil. Also als Konsequenz daraus, aus dem ersten Teil.
Das könnte gut sein, ja. Sie macht ja nichts. Also sie könnte ja auch viel mehr tun als investigative Reporterin, aber sie sitzt eigentlich nur zu Hause und meistens lässt sie sich auch nur erzählen, was er jetzt alles gerade Neues herausgefunden hat und sagt dann nichts weiter dazu. Ist nicht so, dass da ein großer Informationsaustausch stattfinden würde. Und das ist auch insofern ein bisschen schade, weil es eigentlich ja auch wieder für dieses gegenwärtige Szenario, für dieses realistischere Setting in Baphomets Fluch logisch ist und eine gute Grundierung ist, dass da jetzt keine, wie in Lure of the Temptress, Mann-Mann-Kombination oder in Beneath the Steel Sky Mann-Roboter-Kombination ist, sondern eben eine Mann-Frau-Kombination, weil, und das Spiel macht es ja auch, dann da auch eine Romanze noch möglich ist. Aber das bleibt über weite Strecken ungenutzt, insofern als Nico halt echt nur in ihrer Wohnung rumsitzt. Und George verspottet das auch noch. Ja, der spricht es sogar an. Wir können da mal eine kurze Szene einspielen, weil das einerseits das zeigt, dass George das thematisiert, dass Nico nicht viel macht und andererseits zeigt es aber auch, wie schön eigentlich diese Dynamik zwischen diesen beiden Figuren ist, die sich ja als Fremde begegnen und die dann aber erstmal auf der Ebene des Humors gleich zueinander finden, die sich kappeln können miteinander auf eine ganz sympathische Art und Weise. Das klingt so.
Was tust du, damit der Killer-Clown aufgespürt wird?
Nachforschungen, George.
Ja? Hast du ein Exemplar des Clown-Jahrbuches?
Ich habe ein Telefon und jede Menge Kontakte.
Oh, nun, hast du etwas Nützliches herausgefunden?
Noch nicht. Ich setze gerade meine erste und wichtigste Waffe ein.
Was ist das?
Geduld.
Davon habe ich schon gehört. Ist das nicht ein Ersatz für klares Denken?
Das ist echt sehr gelungen. Und auf Deutsch übrigens ziemlich gut. Wir haben jetzt schon mehrere Soundschnipsel eingespielt und noch gar nicht gelobt, wie gut die deutsche Synchro ist. Das ist ja was, was bei Spielen oft schief geht. Und hier hat man das Gefühl, die deutsche Synchro ist besser als die englische fast.
Sie ist besser als die englische.
Kann man so ein bisschen drüber streiten. Ich finde, das Hauptproblem der englischen ist, dass die Nico einen französischen Akzent hat. Das gefällt mir immer nicht. Ich weiß auch nicht warum, weil es wirkt immer so unnatürlich und auch so englisch irgendwie. Also wenn man Englisch spricht mit einem französischen Akzent, ist irgendwie so komisch. Und weil für mich das sehr zwei fremde Sprachen sind, vielleicht ist es auch das. Aber ich finde auch, dass das nicht ganz konsequent durchgehalten wird. Du begegnest in dem Spiel ja dann doch wieder Franzosen, die keinen französischen Akzent haben. Oder sie redet ja nicht mit Franzosen Französisch. Das wird ja nicht so richtig eingesetzt, das ist nur so aufgesetzt. Dann finde ich es besser, einfach den konsequenten Weg zu gehen und die so anzulegen, dass der Spieler in seiner Sprache sie versteht. Und das ist auch einfach gut gewählt.
So eine Stimme macht viel aus. Die deutsche Sprecherin von Nico ist ja die Franziska Pecula, die unsere Generation Gunnar noch als die Scully aus Akte X kennt und die jüngere Generation als Galileo-Sprecherin. Deren Stimme ist super angenehm und ich weiß auch noch, wie ich, als ich damals auch als Jugendlicher das gespielt habe und im Jahr vorher kam ja The Dick raus, wo sie auch schon die weibliche Hauptfigur, die Maggie, vertont und ich mochte diese Stimme so wahnsinnig gern. Ich mag sie bis heute gern. Die Franziska Pecula hat so eine wiedererkennbare, tolle, tolle Stimme und es wertet das enorm auf. Wir können ja kurz mal einen Vergleich einspielen, wie Nico und George bei der Gelegenheit auch in der englischen Version klingen und der gleiche Dialog in der deutschen Version.
Hi, my name's George Stobart.
Oh, an American by the sound of it.
Yeah, that's right, on holiday in Paris. Some holiday, huh?
You were here when the bomb went off?
Sure was. Sat right out front of the cafe.
Did you notice a middle-aged man, maybe 60, with an hat and overcoat?
Hallo, ich heiße George Stobart.
Oh, ein Amerikaner, so wie sich's anhört.
Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was?
Du warst hier, als die Bombe hochging?
So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen.
Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel?
Nicht nur ist die deutsche Version besser in Bezug auf die Sprecher. Das ist vielleicht noch ein bisschen Geschmackssache, aber ich finde es fast von vorne bis hinten wirklich hochwertig vertont. Also die Qualität der Sprecher ist fast durch die Bank hervorragend und insbesondere der beiden Hauptfiguren. Das trägt schon dazu bei, aber ich finde, das ist was fast noch seltener ist. Es ist auch wirklich gut übersetzt und zwar besser als das Englische stellenweise. Das wurde übersetzt von der Textfarm, das war oder ist, glaube ich, bis heute das Übersetzungsbüro von Rolf D. Busch und der kommt aus dem Technik- und Spielebereich. Der hat auch als Spieleautor gearbeitet in den 90ern und zu dessen Team gehört die Antje Hink, die damals mit übersetzt hat, auch an Baphomets Fluch, die wiederum war Redakteurin bei der ASM lange Zeit. Dass die aus der Spielebranche kommen, glaube ich, ist ein großer Mehrwert, aber die haben das enorm sorgfältig und sehr, sehr gut übersetzt. Die haben einige der besten Übersetzungen der 90er gemacht, Baldur's Gate 2 ist auch von ihnen, Shannara ist auch von ihnen übersetzt. Und es gibt so Dinge, die finde ich einfach wirklich, wirklich schön, wie das englische Wort Junk zum Beispiel, wenn du in Syrien in Marib bist und du schaust dann an so ein Händlerregal an und dann ist halt lauter Kram da drauf. Im Englischen heißt es Junk und im Deutschen ist es übersetzt mit Plunder. Und es ist das absolut treffende Wort und das gefällt mir einfach. Oder wenn du da diesen Amerikaner ansprichst, der da rumläuft, dann stellt George die Frage, glauben Sie, dass Bullen in dieser Kultur einen besonderen Stellenwert haben? Und im Englischen antwortet Dwayne darauf, weird question, George. Also seltsame Frage oder komische Frage, George. Und im Deutschen ist es übersetzt mit außergewöhnliche Frage, George. Und das ist ganz leicht anders, aber es ist auf eine so schöne Art und Weise anders. Und das zeigt mir, dass da nachgedacht wurde darüber, über die Worte. Also ich finde nicht genug Lob für die deutsche Übersetzung, bei der ich auch an fast keiner Stelle das Gefühl hatte, dass da ein englischer Begriff missverstanden wurde, sondern dass das wirklich treffend und mit Überlegung übersetzt wurde. Das ist toll.
Kann man nicht hoch genug loben, das stimmt schon. Es klingen auch die Dialoge wie Dialoge. Also es hat ja auch wirkliche Dialoge in diesen Telefonaten vor allen Dingen, wo zwei Leute einfach reden, ohne dass der Spieler ständig was auswählen muss. Und die klingen halt wie Dialoge. Und das ist nicht so leicht. Jeder, der schon mal Dialoge geschrieben hat und sei es nur so zum Spaß, weiß, wie schwer das ist, dieses Rede-Gegenrede, dieses laufende, fliegende eines Gesprächs gut einzufangen. Und das ist echt ganz gut gelungen.
Ja, das stimmt.
Und es ist natürlich aber auch eine dankbare Situation sein. Wer ehrlich ist, ja eine Klischeesituation. Die Französin mit ihrer berühmt frechen Art und ihrem frechen Mundwerk, die selbstbewussten Frauen, das ist natürlich auch ein Klischee. Also ein französisches Frauenklischee. Das ist natürlich aber auch was diesem Spiel, das ist ja ein Mainstream-Spiel und auch gemacht, um von allen möglichen Leuten gespielt zu werden. Ja, kein Core-Game-Ding auf den Markt der 16- bis 25-Jährigen, sondern ein erwachsenes Spiel für jedermann. Wurde auch sehr viel von Frauen gespielt. Also meine Frau, ein großer Fan gewesen zum Beispiel auch. Und das setzt halt auf so bekannte Themen auf. Ne? Also die geheimnisvolle fremde Stadt, der geheimnisvolle Fall dahinter, die selbstbewusste, fremdartige Frau, solche Sachen. Das macht es aber so nett und mit so einem Augenzwinkern. Das ist ja ein Spiel, das ist ja ein Tick ernsthaft. Es hat aber so eine Leichtigkeit. Das ist der Humor, das ist auch die Optik. Kleine optische Gags, die in den Animationen kommen. Es sind so kleine Running Gags, die sich wiederholen. Das wirkt einfach leicht.
Dem würde ich zustimmen, ja. Und ich habe auch drüber nachgedacht, warum ich die Figuren, die in dem Spiel vorkommen, zu einem großen Teil sehr gut fand und auch gut geschrieben fand. Viele davon sind Stereotype oder auch so Comic Relief Charaktere und haben deswegen eigentlich eine gewisse Flachheit. Aber praktisch alle Figuren, die vorkommen, obwohl sie relativ grob charakterisiert sind, haben sie doch so gewisse Eigenheiten, die sie als Charakter auszeichnen, und vor allen Dingen haben sie halt auch bestimmte Einstellungen, sie haben Meinungen zu Dingen, und das finde ich total wichtig für die Nachvollziehbarkeit und dass die auf eine Art und Weise reagieren, wo man sagen würde, ja, da kann ich verstehen, warum die so reagieren. Es gibt zum Beispiel ja diese Szene, wo man das erste Mal nach Spanien reist und da kommt man auf ein Anwesen irgendwo an den Hügeln über dem Meer, das ist ein uraltes Gebäude, und man stapft dann da in diesen Garten der Baronin de Vasconcella, das ist eine uralte Frau, die in ihrem Haus sitzt und da in einem Buch liest, aber bevor man da reinkommt, muss man erstmal am Gärtner vorbei, der im Garten den Rasen gießt und der einem den Zutritt zum Haus verweigert. Und dann trickst man den aus, indem man seinen Gartenschlauch abstellt und schleicht sich dann im Haus nochmal an ihm vorbei, hoch zu Baronin und so weiter. Und wenn man dann mit ihr wieder rausgeht, also die Baronin im Prinzip überzeugt hat, George hat ja da diese wirklich charmante Überzeugungskraft, ne? Der hat sie dann relativ schnell auf seine Seite gezogen und dann erforscht man das Mausoleum, wo Tempelritter begraben sind, dann geht die Geschichte da weiter. Auf jeden Fall, dieser Lopez, dem begegnet man da auch wieder, der kommt nochmal ins Zimmer oben rein von der Baronin, während man da gerade mit ihr zusammensitzt, will einen gleich wieder rausschmeißen, ist ungläubig, als die Baronin sagt, nee, der bleibt jetzt hier, und auch später nochmal, als man mit ihr in dem Mausoleum ist, kommt er auch nochmal rein und nimmt George so zur Seite und sagt, pass auf, ich trau dir nicht, ich habe ein Auge auf dich. Und das ist eine absolut nachvollziehbare Situation, obwohl er als Charakter wie so ein schrulliger alter Gärtner gezeichnet ist. Und später, nachdem man im Spiel vorangekommen ist, man wieder nochmal an diesen Ort kommt, hat er seine Meinung auch geändert. Und er hat sie geändert, weil er gesehen hat, dass die ehemals deprimierte und niedergeschlagene Baronin auf einmal Lebensfreude zurückgewonnen hat durch ihre Interaktion mit George und durch das Nachspüren dieses Geheimnisses. Und dafür ist er dankbar. Und diesen Dank drückt der George auch aus. Also der hat nicht viel Dialog, dieser Charakter. Der spielt keine zentrale Rolle, aber er hat für mich trotzdem Persönlichkeit. Und das finde ich super.
Die Charaktere, auch wenn sie teilweise ein bisschen abziehhaft bild gezeichnet sind, nimmt das Spiel sie immer ernst genug, um sie nicht der Lächerlichkeit preiszugeben. Selbst so eine Figur wie Duane, den du eben kurz der Amerikaner in Syrien genannt hast, also offenkundig ein durchgeknallter Klischee-Amerikaner, der steht da in der fremden Stadt und redet dummes Zeug und hat so typische amerikanische Touristenklamotten an und eine Kamera und eine total durchgeknallte Frau dabei und so. Und selbst der, man freut sich, wenn man dem im zweiten Teil nochmal begegnet, der ist nicht ganz bescheuert, ja, der erzählt immer wieder interessante Sachen. Die sind natürlich irre, er und seine Frau, offenkundig, und sie sind Klischee-Amerikaner, aber man gewinnt sie lieb. Man lacht schon über sie, aber man lacht sie nicht aus. Das ist schon sehr nett. Und das gelingt dem Spiel an ganz vielen Stellen. Es hat ja massenhaft Personal. Viele, viele Leute, die da vorkommen, in untergeordneten Rollen, aber hauptsächlich ganz viele Leute, mit denen man spricht. Dialoge, 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 und das ist alles irgendwie nett.
Ja, das stimmt. Um noch ein Beispiel zu nennen, diesen Sergeant Mouet, den man relativ früh im Spiel kennenlernt, weil er gemeinsam mit dem Inspektor Rosso dann diesen Bombenanschlag untersucht in dem Café. Die befragen ja den George ganz am Anfang des Spiels. Und da zeichnet sich der Mouet dadurch aus, dass er den offensichtlich Tod Toten in dem Café, den Plantard, versucht anzusprechen und ihm sagt, Monsieur, lassen Sie das jetzt, stehen Sie wieder auf, so dass sogar der Rousseau sich umdreht und ihn ungläubig anfährt, was soll das denn jetzt, Moet? Und er ist auch so ein bisschen französisch hochnäsig, herablassend und so weiter, na, und dann trifft man ihn später aber wieder in der Polizeiwache und kann mit ihm reden und er sagt ja ganz vernünftige Dinge, ja, weil der ist nicht dumm und er ist auch als Polizist durchaus kompetent. Zudem kannst du später auch nochmal gehen und sagen, hey, ich war gerade eben bei einem Hotel und bin da von zwei Typen überfallen worden und durchsucht worden, als ich aus dem Hotel wieder rauskam. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann nimmt der Mui das durchaus ernst auf und sagt, ja, ich kenne die beiden Typen, von denen er redet, ich wollte sie schon immer verknacken, jetzt schnapp ich sie mir. Und ich schwöre dir, 9 von 10 Comedy-Adventures hätten das als Gelegenheit genutzt, einen Gag auf Kosten von dem Mui zu machen und ihn vorzuführen als irgendwie faulen Trottel oder sowas. Und hier ist es aber ein super befriedigender Moment. Das führt ja in der Handlung nirgendwo hin. Ja? Das geht halt einfach, dass du zur Polizei gehen kannst, kannst dort etwas zur Anzeige bringen und es wird aufgenommen. Auch wenn es sinnlos ist, aber ich fand's gut.
Und dieser Humor, den wir ja größtenteils George zuschreiben oder halt auch Nico in ihren Dialogen, den haben andere Figuren auch. Dieses zarte, ironische, kommentierende, hin und wieder haben das andere Figuren auch. Es gibt die eine Szene, wo der George sagt, nicht schießen, ich bin Amerikaner und ich bin unschuldig. Und dann der andere sagt, sie müsste sich schon entscheiden.
Ja, das ist der Mouillet, der das sagt.
Genau.
Genau, ja. Ja, das Spiel gönnt denen auch Gags auf Kosten seiner Protagonisten, finde ich auch gut.
Genau, und das stärkt diese Figuren. Das gibt denen Macht und gibt denen Charakter.
Vieles an dem Baphomets Fluch ist wirklich gut gelungen und nicht umsonst gilt es ja auch als eines der großen klassischen Adventures, das viele Fans hat. Und es liegt an diesem ganzen Figurenpersonal, der Art, wie es geschrieben ist, wie wir es gerade schon beschrieben haben. Das liegt aber durchaus auch an seiner Story selbst. Dieses zentrale Geheimnis, dem man danach spürt oder diesen miteinander verschränkten Geheimnissen. Warum dieser Mord? Wer ist der Mörder? Was hat es mit den Templern auf sich? Dann findet man ja im ersten Drittel des Spiels eine mysteriöse Schriftrolle, eine mittelalterliche, die offensichtlich eine Art Bilderrätsel enthält und ein großer Teil des Spiels wird damit verbracht, sukzessive zu entschlüsseln, worauf diese Schriftrolle hinweist. Und das ist spannend. Das ist wirklich spannend. Man will wissen, wie es weitergeht. Zumal das Spiel ein gutes Tempo hat. Es wechselt seine Schauplätze einigermaßen häufig. Du reist dann auch in andere Orte in Europa, kommst aber immer wieder an Paris zurück. Es hat diese schöne Verbindung aus Neuem und Bekannten und ist insgesamt auch nicht zu lang. Also wirklich fast alles funktioniert richtig gut.
Bereitest du jetzt gerade eine Kritik vor? Weil so, einerseits, andererseits?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Nee, ne, genau. Es ist ein grundsätzlich rundum gelungenes Spiel. Man könnte ein bisschen über die Rätselqualität reden.
Ja, das müssen wir schon noch. Und über das Ende müssen wir auch noch reden und so. Also wir können es noch nicht ganz aus dem Mangel lassen, aber das ändert nichts daran, dass es grundsätzlich ein sehr gutes Spiel ist.
Genau, es ist in der ganzen Anlage sehr clever und es ist ja so erfrischend, das haben wir eben schon so ein bisschen anklingen lassen, durch dieses Erwachsene, aber es hat auch keine Popkulturreferenzen oder so, wie viele von den LucasArts-Sachen. Es ist einigermaßen zeitlos und es nimmt den ganzen Humor aus sich selber. Klar nimmt es natürlich Klischees, die man kennt von außerhalb des Spiels, aber dann versucht es in seiner kleinen geschlossenen Welt mit den Sachen zu arbeiten. Und das ist ja was, was ich immer lobenswert finde und was auch schwerer ist, als sich immer Gags von außen zu leihen, wie das Legend-Spiele machen oder LucasArts-Spiele oft. Ja, dann kommt halt der Gag und dann erkennt man das wieder und dann hahaha, ist eine Anspielung auf. Das macht es echt wenig. Deswegen muss es die Gags aus sich selbst schöpfen und tut das halt zum großen Teil aus dem Dialog und aus den Animationen.
Ja, Animation ist schon ein sehr gutes Stichwort, weil um nochmal zurückzukommen auf diese Design-Leitlinien, die der Charles Cecil damals am Anfang des Projektes aufgestellt hat. Eine der zweiten zentralen Design-Leitlinien war, ein cineastisches Spiel zu machen. Und das heißt, ein Spiel, das nicht versucht, einen Film nachzumachen, wie es die ganzen interaktiven Filme dieser Zeit gemacht haben, also Schauspieler in Szenen und dann Interaktivität draufklatschen, was ja in den allermeisten Fällen einfach katastrophal schiefgegangen ist und ein grundlegendes Missverständnis, wie Filme funktionieren und wie Spiele funktionieren, sondern von den Filmen zu lernen, wie man eine Geschichte inszeniert, wie man sie vorantreibt, wie man Charaktere gestaltet und wie man sie visualisiert letztendlich. Wenn man unter dieser Perspektive auf Baphomets Fluch schaut, dann sieht man, an wie vielen Stellen das sich niedergeschlagen hat und wie gut es gelungen ist.
Also erstmal hat das überhaupt total viele Animationen. Schon diese allererste Szene, die ja anfängt mit dieser Explosion, die fängt ja an mit einer Zwischensequenz, wo du nur zuschaust. Mit Schnitt und Gegenschnitt und Zeichentrick und sehr filmhaft. Dann leitet sie in die Game-Grafik über, behält aber den Schauplatz bei, sodass sie ihn sofort instant wiedererkennst, was sehr gelungen ist. Obwohl das natürlich notwendigerweise nicht nahtlos sein kann. Und dann gibt es ja nochmal so einen Gag, der mich jedes Mal wieder freut, wenn ich das Spiel anfange, und ich habe das schon oft angefangen, dieses Spiel, dass dann nochmal so ein paar Blätter im Vordergrund langfliegen, was der Situation sowas 3D-haftes gibt und so ein Anklang wieder ist an die Animation, die in der Zwischensequenz war. Und ich finde das so ein guter Einsatz von Grafik und von Arbeitszeit von Grafikern, dass schon das Setting so schön setzt.
Ja, die Menge an Dingen, die das Spiel zeigt, anstatt sie einfach nur sagen zu lassen, ist enorm. Und die Dynamik, die das Spiel hat, das Gefühl des Fortschrittes, kommt auch dadurch, dass es sich nicht zu schade ist, dass es sich die Mühe macht, Dinge zu animieren, die in anderen Spielen Text geblieben wären. Eines der besten Beispiele ist eine längere Erklärungsszene, wo Nico und George zusammensitzen. Sie haben dieses Manuskript gefunden und das erste Mal kommen so richtig die Templer auf, als ein Thema. Und nun kann ja das Spiel logischerweise nicht davon ausgehen, dass der Spieler vor dem Bildschirm weiß, was es mit den Tempelrittern ihrer Geschichte auf sich hat. Das heißt, es muss irgendwie mal erklärt werden. Und das, obwohl der Packung übrigens ein eigenes kleines Büchlein beiliegt, das extra für das Spiel geschrieben wurde, und zwar von Steve Jackson. Und ich glaube, ich konnte es nicht verifizieren, das ist der gleiche Steve Jackson, der die Fighting Fantasy Bücher geschrieben hat.
Echt?
Ich glaube schon, ja. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls ist es ein 28-seitiges, kleingedrücktes Büchlein, wo auf so flotte, unterhaltsame und pointierte und nicht zwangsläufig hundertprozentig akademische Art und Weise diese Templergeschichte und vor allem den Mythos der Templer nacherzählt wird. Also man könnte da theoretisch schon ins Spiel einsteigen, das Wissen mitbringen, aber trotzdem setzt das Spiel das nicht voraus. Das heißt, es muss nochmal erklärt werden, wer sind die Templer, ja, und in groben Zügen, was hat's mit denen auf sich? Und das macht die Nico, die erzählt das dem George, teilt da ihr Wissen, das ist so eine vielleicht 3-4 Minuten lange Erzählsequenz, aber weil sie ja gerade diese mittelalterliche Schriftrolle gefunden haben, passiert es dann in einer Animation, wo in dem Stil dieser mittelalterlichen Zeichnungen dann das, was Nico erzählt, auf dem Bildschirm nochmal zu Leben erweckt wird. Und das ist klasse, das ist wirklich toll, das ist wie so eine Animation aus der Sendung mit der Maus im Prinzip. Ja, und genauso kurzweilig ist das aber auch.
Ja, das ist echt sehr angenehm, den Spieler reingeholt, ohne ihn zu langweilen. Du hast recht, in einem anderen Spiel hättest du ein Buch aufgeschlagen und hättest den Text lesen müssen. In einem Rollenspiel hättest du eine Schriftrolle gefunden, die du lesen kannst, in einer Bibliothek. Und hier nimmt das Spiel dich mit und das Spiel weiß auch immer ganz genau, finde ich, was es dem Spieler zumuten kann und was nicht. Und da hat er ja sehr drauf geachtet. Und viele Sachen, die man jetzt kritisieren kann am Director's Cut und an den späteren Spielen, sind schon auch aus dem Willen entstanden, wie in dem Beispiel, das wir vorhin gesagt haben, dass die Motivation nochmal erklärt wird, den Spieler abzuholen und auch den Spieler der jeweiligen Zeit abzuholen, bei dem, was er leisten kann und wissen kann und was nicht.
Das Baphomets Fluch ist auch deswegen ein tolles Adventure-Spiel, weil es halt Dinge richtig macht, die andere Spiele falsch machen. Durch die grundlegende Qualität der Arbeit, selbst in sowas Simplen wie einer einfachen Dialogsequenz, wo auch wieder Wissen vermittelt werden muss. Es geht nochmal um die Tempelritter. Die Szene ist, dass George in einem Museum steht und mit einem jungen Akademiker namens André Lobineau spricht, der dann ja auch später in der Serie immer wieder auftaucht und so eine Art Widersacher von George wird. Im ersten Teil ist er das noch nicht, da ist er sehr hilfreich sogar. Und der ist einfach ein Quell des Wissens mit allem, was mit den Templern und generell historischen Dingen zu tun hat. Und das inszeniert das Spiel jetzt nicht irgendwie besonders, sondern da geht es wieder auf die Ebene des Skriptes zurück, des geschriebenen Textes. Das wird halt als Dialog inszeniert, aber einer, wo George so ganz logisch in der Rolle des Fragenden ist und wie in so einem FAQ-Ansatz einfach schnelle, knackige Fragen raushaut und der André gibt kompakte, pointierte Antworten darauf. Und das funktioniert auch wunderbar. Das können wir uns ja mal kurz anhören als Beispiel.
Können Sie mir etwas über die Tempelritter erzählen?
Ja, natürlich, Georgie. Soldaten, Diplomaten, Söldner, Mönche, Banker, was immer Sie sagen, es passt auf die Tempelritter. Die größte Streitmacht der Christenheit. Jesus Miliz.
Heilige Mutter. Woher haben die Templer ihren Namen?
Von dem Gebäude, in dem sie ihr Hauptquartier eingerichtet haben. Der König von Jerusalem stellte ihnen einen Teil einer Moschee auf dem Tempelberg zur Verfügung. Man sagt, dass dort der echte Tempel von Salomon gestanden habe. Der Orden wurde zuerst als Ritter des Tempels und später als Tempelritter bekannt.
Wieso waren die Tempelritter so reich?
Ein Strom an neuen Rekruten verstärkte ständig ihre Reihen, viele davon aus edlen Familien. Sie mussten ein Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ablegen. Und so wurden ihr Vermögen, ihre Güter und Ländereien dem Orden überschrieben. Die Tempelritter besaßen sehr bald Land in Frankreich, Schottland, England, Spanien, genauer gesagt in ganz Europa. Die armen Christusritter wurden zur reichsten Macht der Christenheit.
Ist es wahr, dass der Schatz der Tempelritter nie gefunden wurde?
Ach, wer weiß das schon so genau? Wir wissen so wenig von dem, was wirklich geschah. Selbst jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass die Templer immer noch existieren.
Halten Sie das für wahrscheinlich?
Nein, nicht für einen Augenblick.
Aber um nochmal zurückzukommen auf die Visualisierung, weil damals, als ich das Spiel gespielt habe, 96, was mich vom Hocker gehauen hat, ist die Qualität und Menge der Animationen. Wie schön das Spiel aussieht, also generell die Hintergründe sind wunderbar stimmungsvoll gestaltet, sie sind schön ausgeleuchtet, sie sind sehr, sehr detailliert. Wenn man das vergleicht mit Lure of the Temptress, was noch ein richtiges Pixel-Art-Spiel ist, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, was für einen qualitativen Sprung Revolution Software da gemacht hat. Und was das Spiel alles animiert. Du hast doch dieses klassische Adventure-Ding, dass eine Person einem anderen einen Gegenstand gibt. Und das heißt, Person A streckt Arm aus, Person B streckt Arm aus. Und das war die Übergabe, wenn überhaupt eine Animation stattfindet. Das gibt es hier nicht in diesem Spiel. Am Anfang zum Beispiel, ich sagte ja schon, dass wir da diese Situation haben, wo der Inspektor Rosso den George verhört oder befragt im Café. Und währenddessen macht er sich immer Notizen auf seinem Notizblock und am Ende sagt er, ich gebe Ihnen schnell meine Visitenkarte, Sie können sich ja dann bei mir melden. Und dann zieht er seine Visitenkarte aus dem Mantel, überreicht die George, George schaut sie sich kurz an und steckt sie dann in seine Jackentasche. Und das ist alles ganz beiläufig, aber vollständig animiert. Auch die Laufanimationen, du hast es ja ganz häufig, dass wenn du deinen Protagonisten rumlaufen lässt, dass die sich die Mühe gemacht haben, das aus 8 Perspektiven aufzunehmen. Ja, der läuft gerade nach hinten, der läuft schräg nach hinten links, er läuft schräg nach hinten rechts, er läuft gerade nach links und so weiter. Und dann wird das so umgeschaltet. Und hier gibt es für jede Bewegungsänderung flüssige Übergänge, sodass sich George immer dreht, wenn er irgendwo hinläuft und nie irgendwie umbricht. Und das merkt man überhaupt nicht. Es ist so eine Selbstverständlichkeit. Du merkst es nur, wenn du andere Spiele anschaust, die es nicht so machen.
Also es ist ein enormer Aufwand für die Zeit auch und für ein Adventure. Kann wahrscheinlich auch nur investiert werden von dem Publisher in genau dieser Phase, wo die Adventures so einen riesen Ruf hatten und so viele gute Adventures schon im Markt waren, dass man jetzt sagt, okay, jetzt gehen wir nochmal richtig rein mit einem großen Spiel. Es hat 1 Million Pfund gekostet damals, 1,5 Millionen Euro. Das ist ein enormes Budget gewesen für die Zeit, insbesondere für ein Adventure. Und großer Teil davon ist halt in Animationen gegangen. Die haben sie nicht in-house gemacht, da haben sie sich Profi-Animatoren zugeholt.
Wenn man die Liste der Leute anschaut, die mitgewirkt haben an dem Spiel, dann ist es eine vergleichsweise lange Liste von Animateuren, Koloristen, solchen Geschichten, die notwendig waren schlichtweg, um diese Menge an Animationen zu erstellen.
Ja, genau. Ein Herr namens Cahill, dessen Vornamen ich mir nicht traue auszusprechen, weil der so einen irischen Vornamen hat, der hat auch für die Studios von Don Bluth gearbeitet zum Beispiel. Also Leute auch wirklich mit Verbindung zum Film und so.
Ja, wenn wir schon bei den Personal sind, dann müssen wir auch noch erwähnen den Tony Woroner. Der ist eines der Gründungsmitglieder von Revolution Software und auf den geht die Engine des Spiels zurück. Das ist ja die hauseigene Engine von Revolution Software, also das Grafikgerüst, das heißt Virtual Theater. Er hatte die Premiere in Lure of the Temptress und hatte damals einige revolutionäre Eigenschaften, unter anderem, dass die Engine die Möglichkeit hatte, dass die Spielfiguren sich bewegen können frei, also die Spielfiguren, die nicht vom Spieler gesteuert werden. Das spielt er in so einem mittelalterlichen Dorf zu großen Teilen. Da gibt's natürlich Einwohner, ja, den Schmied, Händler und so weiter. Und die haben Tagesabläufe und laufen dann auch einfach von ihrem Haus in den Pub oder zum Markt oder sonst irgendwas. Und diese Lebendigkeit war ein bisschen Fluch und Segen für das Spiel, ja, weil es war toll, die Leute rumlaufen zu sehen. Sie waren nur nie dort, wo du sie gesucht hast. Und diese Engine gab es dann auch noch in Beneath the Steel Sky und in den beiden ersten Baphomets-Fluchspielen. Nur von dieser Möglichkeit des Herumlaufens merkst du jetzt nicht mehr so viel in Baphomets-Fluch. Es gibt einige Schauplätze, dieser Duane zum Beispiel in Syrien, der tigert da rum von einem Bildschirm auf den anderen. Aber das ist nicht so, als dass der da irgendwas Sinnvolles tun würde. Der läuft halt einfach nur im Bild rum.
Nee, darauf haben sie verzichtet und das passt auch zu diesem Spiel viel weniger, weil hier geht es ja um Paris, beziehungsweise um noch ein paar andere Orte. Und in einem mittelalterlichen Dorf, in so einem geschlossenen Schauplatz, passt das ja viel besser hin. Also einfach von der inneren Logik so. Außerdem, wie du natürlich gesagt hast, sie werden auch gemerkt haben, dass das Fluch und Segen war. Die Engine benutzen sie bis heute, also durch die ganze Serie durch. Alle ihre Spiele sind dann damit entstanden, mit dem Virtual Theater. Mittlerweile sind wir bei Version 7 oder so. Also die haben sie durch die ganze Zeit durchgepflegt. Ich weiß nicht, wie sie jetzt aussieht. Damals muss sie sehr rudimentär gewesen sein. Es ist halt erstmal eine Grafik-Engine, ne, in C geschrieben mit OpenGL-Anbindung, wie die meisten Engines dieser Art. Und die hatte nicht wie heute so ein ausgefeiltes Baukasten- und Skriptsystem, sondern die Game Designer oder die Leute, die halt Text eingebaut haben und so, die konnten das nicht ohne Programmierer machen. Es musste alles von den Programmierern implementiert werden. Und das ist schon ihre eigene Engine gewesen und ihre eigene Technologie. Hat ja auch nicht jedes Studio heutzutage vor allen Dingen, ja, wo alle mit Middleware arbeiten und so. Sie haben da ihre eigene Technologie durchgepflegt. Und die Engine ist ja irgendwie in der Lage gewesen, obwohl sie auch beschrieben haben, dass es große Schmerzen verursacht hat. Das Spiel ist ja überall hin portiert worden. Es gibt ja quasi keine Plattform außer meinem Taschenrechner, wo es keinen Baphomets-Fluch gibt.
Sogar auf den Game Boy Advance ist es portiert worden.
Das ist eine ganz tolle Version, fand ich damals. Also mit großen Einschränkungen verbunden. Also schon relativ früh auf den GBA portiert worden, 2002 glaube ich. Er hatte anfangs gedacht, ach, das ist ein PC-Spiel, auf Konsole wird das nichts, das machen wir gar nicht erst auf Konsole. Ja, auf Konsole, da braucht man 3D-Spiele, das ist die Stärke von Konsolen, nee, lieber nicht. Und dann kam das Spiel auf dem PC raus, 96 halt auch noch auf macOS, das ist ja dann ein relativ schneller Move. Und dann haben sie es aber gleich sofort noch im selben Jahr für die PlayStation umgesetzt. Dann kam es erst in der EU in 96 und dann in Nordamerika 98 und für den GBA dann 2002. Und der GBA hat natürlich massive Einschränkungen, vor allen Dingen, dass der ein Steuerkreuz hat und keine Mauszeiger. Und man kann nicht mal so richtig einen Mauszeiger faken, weil der Bildschirm so klein ist. Und das Spiel hat dann Handlungsoptionen durchgeschaltet mit dem Steuerkreuz, anstatt mit einem Cursor zu arbeiten. Und ich war damals wahnsinnig beeindruckt, dass das geht. Es war natürlich total low-res und mussten richtig Elemente wegstreichen aus dem Spiel, weil die nicht machbar waren. Und dann haben sie noch es geschafft, einen Plotstopper-Bock einzubauen, weil man an einer Stelle nach Spanien reisen konnte, ohne alle Gegenstände, die man dafür braucht. Und dann kam man daraus nicht mehr zurück. Aber ansonsten war das echt eine erstaunlich gute Version dafür. Und es war fast das einzige Grafik-Adventure zu der Zeit auf dem Game Boy. Und sie haben sogar auf die Palmen, auf diese Handcomputer, da haben sie das übersetzt relativ früh, auch so um 2000 rum. Irrsinn.
Dass das Baphomets Fluch ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel war, das hängt mit zwei Dingen zusammen. Das eine, würde ich sagen, ist, dass es ein gutes Timing hatte, weil es in so eine Art Lückenjahr gefallen ist. Die großen Konkurrenten haben 1996 kein oder nicht viele Spiele rausgebracht. LucasArts zum Beispiel keines. Da kam im Jahr vorher ja sowohl The Dick als auch Vollgas. Und Sierra nur Leisure Suit Larry 7. Die haben auch im Vorjahr Phantasmagoria zum Beispiel rausgebracht. 1996 war überwiegend ein Jahr, wo so die ganzen Myst-Klone und so interaktive Filme auf dem Markt waren. Das heißt, wer ein richtiges klassisches Point-and-Click-Adventure spielen wollte, hatte die Auswahl eher unter den B-Spielen, sag ich jetzt mal, also denen, die jetzt nicht von den ganz großen Adventure-Publisher kamen. Und ich glaube, davon hat Baphomets Fluch profitiert. Aber der zweite und viel relevantere Aspekt ist der, dass das auf die PlayStation 1 portiert wurde. Und es klingt für ein Adventure-Spiel eigentlich nach einer bescheuerten Entscheidung. Baphomets Fluch hat 5 Jahre nach dem Erscheinen 2001 1 Million Exemplare verkauft, was für ein Adventure-Spiel ein sehr ordentliches Ergebnis ist, und mehr als die Hälfte davon auf der PlayStation. Das heißt, hätten sie es nicht auf die Konsole portiert, dann hätte es weniger als die Hälfte von dem verkauft, was sie eigentlich hatten. Und das erklärt rückblickend auch, warum das Spiel auf so gut wie jedes ungewöhnliche System portiert wurde. Die haben einmal die sehr gute Erfahrung gemacht, ja, der Charles Cecil, dass sich das rentieren kann. Und es erklärt auch, warum bei Baphomets Fluch 3 auf jeden Fall und 4 auch zum gewissen Teil der Konsolenfokus so stark ist, ja, oder generell bei Revolution Software. Die haben ja dann nach Baphomets Fluch 2 als nächstes Spiel in Cold Blood gemacht und das ist erstmal ein Konsolenspiel. Das ist sogar fast kein richtiges Adventure mehr, sondern so eine Art 3D Third-Person-Action-Adventure. Und das hat schlichtweg damit zu tun, dass Baphomets Fluch so ein Hit auf den Konsolen war.
Erstaunlich. Es war aber auch alleine. Es gab ja da nichts anderes in dieser Art. Und es hat diesen super kompatiblen Look. Also es ist ja ein Spiel, das jedermann mögen kann, sagte ich ja schon. Und das setzt sich überall durch, glaube ich.
Das kann gut sein. Aber Gunnar, wir müssen jetzt mal noch über die Rätsel reden.
Ach, die Rätsel. Das ist doch gar nicht das Wesentliche.
Ein Adventure. Ein nebensächlich. Ja, was sagst du denn zu den Rätseln?
Ach, durchmischt, finde ich. Also manche sind unlogisch ein bisschen, viele sind nett. Grundsätzlich ist es ein Inventarrätselspiel. In größten Teilen löst du die Rätsel im Dialog oder mit Inventarrätseln. Und ich finde, es hat relativ gute Anwendungen von Items an vielen Stellen, weil man auch Items mehrmals benutzt und sowas und auf andere Arten benutzt. Das ist ja immer, finde ich, so ein Anzeichen davon, dass sich jemand Gedanken gemacht hat. Und es sind natürlich krass unlogische Sachen dabei. Und ich finde, es ist nicht so ein Spiel, wo du über 20 Bildschirme irgendwas mitschleppst und dann wird es mal endlich eingesetzt und du hast schon gar nicht mehr dran gedacht, sondern oft löst du Sachen mit Sachen, die in der Nähe sind.
Ja, das stimmt. Es ist nicht so weitschweifig, du hast auch kein riesiges Inventar, es ist nicht so, dass du da jetzt Dutzende von Gegenständen mit dir schleppen würdest, das ist echt überschaubar und das alles trägt aus meiner Perspektive auch mit zur Geschwindigkeit des Spiels bei. Es ist ja echt ein großes Problem von Adventure-Spielen, dass sie oft so langsam sind und dass man manchmal überhaupt keine Lust hat auf den nächsten Schauplatz, weil man denkt, jetzt verbringe ich erstmal nächste halbe Stunde, um damit alle Hotspots zu finden, anzuklicken, die Beschreibungen, dann die Verben durchzuprobieren und so weiter. Das gibt's in Baphomets Fluch allein deswegen schon nicht, weil es eine super elegante Steuerung hat, die mir wirklich gut gefällt. Wenn du einen Hotspot auf dem Bildschirm hast, gibt's immer nur zwei Aktionen. Du kannst entweder einen Rechtsklick drauf machen, das gibt dir eine Beschreibung, oder Linksklick ist die Aktion, die dir der Mauscursor gerade anzeigt. Das kann was aufnehmen sein oder was benutzen oder jemanden ansprechen. Und das war's. Und dann kannst du noch die Inventargegenstände damit benutzen. Aber wie gesagt, das sind nicht so viele. Und es gibt eigentlich in fast jedem Fall immer nochmal einen netten Spruch, was viele Adventure-Spieler ja mögen. Also du kannst dich nicht so richtig verzetteln, auch in den Schauplätzen nicht so richtig verzetteln, weil es nie so wahnsinnig viele Orte gibt, an denen du gerade sein kannst. Und es meistens relativ klar, was zu tun ist. Und davon profitieren auch die Rätsel, weil manche sind ein bisschen abstrus, aber das ist halt so dieses Adventure-typische, du musst die Situation jetzt mit dem bestreiten, was du gerade zur Hand hast. Und das ist halt nur die rote Clownsnase, das schmutzige Taschentuch und der Stock in deinem Inventar. Ja, und naja, dann ist es halt eine entsprechend kuriose Rätsellösung. Aber das ist halt Adventure-Logik. Wenn man das nicht mag, dann wird's schwer, bei Adventures überhaupt auf den grünen Zweig zu kommen.
Ja, aber ich finde, das macht das noch relativ selten. Am frischesten im Gedächtnis ist mir Rätsel aus dem zweiten Teil, aber der ist ja sehr ähnlich wie der erste Teil, wo du so einen Stock findest, einfach in der Situation, in der du ihn brauchst, dann wirfst du mit diesem Stock einen Hund ins Wasser. Das ist die Anwendung, wo du für den Stock brauchst. Das ist relativ logisch. Das ist so eine Szene, wo du nicht hinreichen kannst. Der Stock verlängert deinen Arm. Genau das, wofür man einen Stock braucht. Alles völlig logisch. Total angemessen. Dann tust du den Stock wieder ins Inventar und vergisst ihn. Und dann kommst du ein bisschen später an eine Stelle, wo so ein Rotator ist, so eine Entlüftungsanlage, in der sich ein Ventilator dreht. Und die willst du anhalten. Dann nimmst du einfach den Stock und rammst ihn da rein. Da habe ich keine Sekunde überlegt. Es war ganz genau das Logische, was du erwartet hast, was du als normaler Mensch an der Stelle tun würdest, und das geht dann auch. Das fand ich toll.
Das fände ich auch. Also auch im ersten Teil, es sind wirklich viele von diesen Rätseln, die sind sehr naheliegend und nachvollziehbar, und das macht es aber jetzt nicht schlimm oder zu einfach, sondern das ist einfach befriedigend, ne? Dass die Interaktion dann auch auf Anhieb funktioniert und dass das Spiel das akzeptiert. Also in den meisten Fällen, wenn es diese klassischen Inventarrätsel sind, das ist eigentlich ganz gut nachvollziehbar. Problematisch wird es dann, wenn es davon abweicht, also wenn die Rätsel irgendwie anders funktionieren. Und damit sind wir ja dann schon wieder bei dem Ziegenrätsel von uns am Anfang, ne?
Ach, das Ziegenrätsel. Das ist doch dein großer Liebling, Christian. Also das Ziegenrätsel geht nicht zu Unrecht in die Historie ein als eins der schlimmeren Rätsel auf der Welt, weil es nämlich eine Sache tut, die jeder Adventure-Designer irgendwie mal macht in seiner Karriere offenbar. Es führt nämlich mittendrin eine neue Regel ein. Bis dato hat das Spiel auf eine bestimmte Art funktioniert. Ne, Inventarrätsel, ganz typisch, Sachen da draufklicken und so, du hast das alles verstanden. Und dann kommst du an eine Stelle, wo du einfach nicht mit deinen normalen Methoden weiterkommst, sondern wo du was machen musst, was das Spiel dir nicht beigebracht hat. Und zwar hat es eine Timing-Komponente, die vorher nicht da war bei Rätseln, und du musst zweimal dieselbe Aktion klicken, also musst zweimal klicken, damit er dann vorbeirennt an der Ziege. Und das ist nahe unlösbar, außer durch wildes Rumprobieren.
Aber das mit dem zweiten Klick, ich glaube, es ist auch in der Originalversion so, dass du nur einen brauchst. Aber das mit dem Timing, das liest man überall. Und das ist gar nicht das Hauptproblem des Rätsels, wenn du mich fragst.
Oh, echt? Okay.
Das stimmt auch so gar nicht, obwohl das liest man immer rauf und runter. Das ist eine neue Regel. Du hast mindestens in diesem gleichen Schauplatz in Irland, wo man da ist, schon vorher ein anderes Timing-Rätsel. Nämlich, wenn du da im Pub bist, dann gibt's da so einen alten Mann, der spielt mit einer Drahtschlinge. Und ab und zu hustet er und du musst einen von seinen Hustern abwarten, da ist er kurz abgelenkt, um diese Drahtschlinge zu nehmen. Und das ist ein Timing-Rätsel, ja? Du musst den richtigen Zeitpunkt abpassen.
Aber das ist ein Zirkel. Also Timing-Zirkel hat es zuweilen, wo du in irgendwas reingreifst. Also weißt du so, wo halt was passiert, dann wartest du ab, bis das wiederkommt und dann machst du es.
Ja, das funktioniert leicht anders, aber es ist nicht so, dass das Spiel nicht vorher schon klar gemacht hätte, mindestens einmal, pass auf, manche Dinge bei mir funktionieren auf Zeit. Und es gibt ja nun wirklich genügend Rätsel dann auch im weiteren Spielverlauf, die auf Zeit gehen oder wo ein bestimmtes Timing erforderlich ist, in einem Museum zum Beispiel, wenn du immer dann was tun musst, wenn die Wache dir gerade den Rücken zukehrt und sowas. Na, das ist nicht so ungewöhnlich, finde ich. Und man liest auch immer wieder, es sei das einzige Rätsel im Spiel, das auf Zeit geht. Und das stimmt einfach nicht.
Nee, das stimmt so nicht, ja, genau.
Das größere Problem aus meiner Perspektive, und ich bin da auch jetzt wieder krass reingefallen, als ich es nochmal gespielt habe, ja, obwohl ich das Spiel ja eigentlich kenne, ist, dass das Spiel zum einen von dir eine Aktion erwartet in einem Moment, wo es dir aber zeigt und signalisiert, dass du eigentlich gerade inaktiv bist, weil George wird ja von dieser Ziege zu Boden gestoßen und er liegt da am Boden. Und du musst aber handeln, während er am Boden liegt. Und das ist aber ein deutliches Signal, dass ich kann gerade eben nicht handeln. Ich liege gerade am Boden. Also das ist eine gemischte Botschaft, die mir da geschickt wird. Und aber was auch noch dazu kommt und auch problematisch ist, dass der Gegenstand, mit dem George interagieren muss, ist am anderen Ende des Bildschirms. Das ist dieser Pflug, den er da verschieben muss. Und von der Distanz, die er da überqueren muss, ist das nicht schaffbar in dem normalen Tempo des Spiels. Also du hast ja gelernt, wie langsam George läuft. Du weißt auch, wie langsam er sich aufrappelt aus dieser Situation. Was das Spiel macht in diesem Moment, ist, dass es George rennen lässt, wenn du da draufklickst. Er ist aber noch nie vorher im Spiel gerannt. Ja, du weißt gar nicht, dass das geht. Also das ist der Regelbruch, der stattfindet, dass das Spiel dann etwas tut, mit dem so nicht zu rechnen war. Und das macht das so schwierig nachzuvollziehen, das Ziegenrätsel.
Und das ist ja obendrein auch nicht besonders logisch, dass du da den Flug verschieben musst und dann verheddert sich die doofe Ziege in dem Flug, weiß ich auch nicht. Und der liegt auch noch hinten im Schatten. Ach, das ist alles ganz falsch.
Es ist natürlich wirklich ein schönes Beispiel von einem Rätsel, das einfach Fehler macht, ne? Und deswegen schwer zu lösen ist. Aber das schlimmste Rätsel im Spiel ist ein anderes. Das ist das Schachbretträtsel in Spanien. Da liegt man in diesem Mausoleum, von dem ich vorher schon erzählt habe, so ein historisches Schachbrett der Templer frei und muss dann da Schachfiguren drauf platzieren. Und das besteht aus einer vorgegebenen Konstellation von schwarzen Figuren und du hast drei weiße Figuren, die du in der mittleren Reihe, du kannst sie auch nur in einer einzigen Reihe platzieren auf fünf Feldern. Also es gibt da nicht so viele Möglichkeiten, wie das zu lösen wäre. Und das ist auch der einzige Grund, warum nicht dieses Rätsel eingegangen ist als das bescheuertste, weil man es nämlich mit schierem Ausprobieren lösen kann. Du kannst die ganzen Kombinationen durchprobieren. Was du hier eigentlich tun musst, ist die Schachsituation lesen. Also gucken, ah, da gibt's einen roten König, ich habe einen weißen König, es gibt Springer und so weiter. Also es gibt hier eine Bedrohungssituation für meinen König, den muss ich so platzieren, dass er nicht geschlagen werden kann. Und gleichzeitig muss ich meine weißen Figuren so platzieren, dass sie den roten König schlagen. Und um das identifizieren zu können, musst du wissen, wie Schach funktioniert.
Ah, das stimmt, das ist ein externes Wissen.
Du musst externes Wissen mitbringen. Und ich weiß, wie Schach funktioniert und ich habe es trotzdem nicht kapiert, weil dieses Schachbrett nicht gut lesbar ist und weil das Spiel dir nichts dazu sagt. Nichts. Das schmeißt dich da einfach nur hin und dann lässt sich das durchprobieren. Und das ist viel, viel schlimmer. Setzt externes Wissen voraus und gibt keinen Kontext. Und das ist ein richtiges Scheißrätsel.
Ich habe gar keine Erinnerung mehr dran, ob ich das schwer fand oder nicht. Naja. Ich fand es bestimmt total leicht, weil ich so ein super Schachspieler bin.
Ja, das stimmt.
So wird es gewesen sein.
So wird es gewesen sein.
Eigentlich kann man als Faustregel sagen, immer wenn Adventure die Spielgrafik verlassen, die normale, und die Spielperspektive verlassen, um ein Rätsel anderswo zu machen, zum Beispiel in einem Vollscreen oder so, dann geht's schon oft schief.
Ja, das ist aber ja modern. Der Director's Cut macht das ja exzessiv. Da hast du nur in ein paar wenigen Fällen in Baphomets Fluch, also im Originalspiel, und im Director's Cut hast du es ganz, ganz häufig. Da sind ein Haufen dieser Minispiele eingestreut. Das ist aber zu seiner Zeit auch populär gewesen. Also Ende der 2000er, da waren diese ganzen Wimmelbildspiele, haben angefangen, diese Logikpuzzle mit einzustreuen, und das ist ganz eindeutig davon inspiriert.
Ja, stimmt. Gleich in der ersten halben Stunde musst du zweimal diese schrecklichen Verschieberätsel machen, diese Verschiebepuzzles, wo man ein Feld frei hat auf so einem Ding und dann muss man das freie Feld darüber bewegen, indem man alle Teile verschiebt. Ich hasse das so. Das habe ich im Director's Cut gespielt und dann habe ich das erste innerhalb von 2-3 Minuten gelöst. Dann war ich so stolz auf mich, dachte, ach, so steht es ja doch nicht. Für das nächste habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Ja, es war so fürchterlich.
Ich hatte da so keinen Bock drauf, dass ich das Hilfesystem benutzt habe, um zu gucken, wie man es überspringen kann.
Oh, das habe ich versucht in meiner Frustration und ich habe das Hilfesystem nicht verstanden.
Okay, dann ist dir vielleicht einfach nicht zu helfen, oder?
Ja, vielleicht. Ich habe es auf dem iPad gespielt. Übrigens, die ideale Form, Adventure zu spielen, ist auf einem iPad Pro mit dem Stift. Das ist ganz super. Du hast nämlich die Nachteile des iPads nicht oder des iPhones, dass du ständig deinen Finger im Weg hast, sondern du hast mit dem Stift eine relativ feine Art zu tippen und hast auch nicht so viel Masse im Weg, weil der Stift ist ja dünn. Und hast trotzdem so die ganze Unmittelbarkeit des Touch und aber auch die Präzision einer Maus. Das ist ganz super. Naja, ist ja wurscht. Jedenfalls habe ich es auf dem iPad gespielt. Dann war ich so frustriert nach 25 Minuten oder so. Und dann habe ich mir die Hilfesachen durchgeklickt. Da war keine Hilfe bei. Und dann sagte das Spiel, swipe von links nach rechts, um es zu lösen. Und es hat nicht geklappt.
Doch, das hat bei mir auch auf dem iPad wunderbar geklappt.
Ja, vielleicht bin ich zu doof. Keine Ahnung. Also das ist ja wohl mein Ziegenrätsel hier. Ja? Es ging nicht okay. Mal das Swipe.
Ja, naja.
Habe ich sicher irgendwie falsch gemacht.
Vermutlich.
Genau, aber Gott sei Dank, das Ursprüngliche macht diese Rätsel weniger, wir sagten es schon, ja.
Ich möchte noch einmal kurz über den Namen des Spiels reden.
Oh, immer gerne.
Springen wir wieder ganz zu Adam und Eva zurück, aber trotzdem, es heißt ja nun Baphomets Fluch und Baphomets Fluch ist ein deutscher Name, ganz eindeutig. Wir können also davon ausgehen, dass das englische Originalspiel nicht so gehießen haben wird. Und es heißt auch nicht Baphomets Curse im Englischen, sondern es heißt Broken Sword, also das zerbrochene Schwert. Das hat einen ganz anderen Namen. Wie überhaupt dieses Spiel in praktisch jeder Version, in der es erschienen ist, also Sprachversion, einen anderen Namen hatte. In der amerikanischen Version heißt es ohne rechten Grund und ohne Not Circle of Blood, also der Blutkreis. Im Französischen heißt es Les Chevaliers du Baphomet, also die Ritter des Baphomet. Und es heißt überall anders. Und im Deutschen eben Baphomets Fluch. Das Englische hat übrigens einen Untertitel. Das heißt Broken Sword, The Shadow of the Templars. Also der Schatten der Tempelritter. Der Untertitel fällt im Deutschen auch weg. Da heißt es einfach nur Baphomets Fluch. Und meine Frage an dich wäre, Gunnar, wusstest du damals, wer Baphomet ist, als du das gespielt hast?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte relativ zeitnah dazu irgendeine Heftromanserie gelesen, in der auch Templer vorkamen, die auch Baphomet angebetet haben. Und deswegen war mir das sehr klar, dass Baphomet und die Templer zusammengehören. Ich weiß allerdings nicht, wie sich das zeitlich verhält in der Nähe.
Also ich würde wirklich gerne wissen, ich weiß aber nicht genau, wen man da fragen muss, warum das im Deutschen geändert wurde. Ist ja eh nicht so gewöhnlich, dass Spielenamen eingedeutscht werden. In den meisten Fällen macht man das ja auch nicht ohne Grund, sondern weil das Englische unaussprechbar wäre oder irgendwie missverständlich oder sowas. Aber an Broken Sword, also das klingt jetzt nicht problematisch für mich, für deutsche Ohren, um ehrlich zu sein.
Doch, Sword könnte man ja argumentieren, dass das schwer auszusprechen ist im Laden. Ich will dieses Sword spielen. Sword, bitte. Brockensword? Was? Nee, wir haben keine Brocken. Gehen Sie mit Ihren Brocken woanders hin. Und dass man halt übersetzen wollte und das zerbrochene Schwert klingt schon im Deutschen sehr komisch vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, kann ich schon verstehen, warum sie es nicht so genannt haben. Und ich meine, Broken Sword hat ja jetzt auch keine Bedeutung. Ob ich jetzt Baphomet kenne oder nicht, kann ich nichts damit anfangen, aber mit zerbrochenem Schwert kann ich auch nichts anfangen, erstmal als Titel. Nur im Laufe der Spielhandlung wird dann halt irgendwann aufgeklärt, was es mit diesem zerbrochenen Schwert auf sich hat. Das geht sogar nochmal um eine Ecke, weil man erst so zur Spielmitte erfährt, dass diese Templer, die nach wie vor existieren, die Neo-Templer, wie das Spiel sie irgendwann mal nennt, dass sie eben dieses zerbrochene Schwert von Baphomet wiederherstellen wollen. Und zum Ende kommt dann aber der Twist, dass es sich eigentlich um was ganz anderes handelt. Ich würde gleich noch über das Ende sprechen wollen mit dir. Ja, machen wir es doch jetzt. Nämlich kommst du halt dann in diesen Ort in Schottland, wo dann aufgeklärt wird, dass da die globalen Energielinien auf eine Weise übereinander laufen, dass da ein Energieknoten entsteht. Und diesen Energieknoten haben die alten Templer damals angezapft, laut der Mythologie des Spiels, und sind dadurch so mächtig und so erfolgreich geworden. Und die neuen Templer suchen seit langem diesen Ort und diesen Energieknoten. Und am Ende des Spiels finden sie ihn dann zeitgleich mit George und Nico, die da auch ankommen. Und dann kommt das große Aufeinandertreffen als Finale. Also das Broken Sword ist dann aber der Name für diesen Ort, für diese Energielinien. Ja, das steht also symbolisch dafür, dass hier das Machtzentrum der Templer ist. Und tatsächlich spielt am Ende ein Schwert auch überhaupt keine Rolle. Also der taucht zwar noch eins auf in der Zeremonie, aber das wird nicht irgendwie geschmiedet und ist nicht zerbrochen oder sonst irgendwas, sondern es geht um diesen Energieknoten. Also so kann man beantworten, warum das Spiel Broken Sword heißt. So, Gunnar, aber jetzt sage du mir, was ist denn nun Baphomets Fluch eigentlich?
Ich weiß auch nicht genau. Baphomet kommt ja dann vor als Dämonenstatue da am Schluss und sie haben ja auch diesen Bezug dahin und sie sagen ja aber, dass sie gar nicht den angebetet haben, sondern dass es nur ein Symbol ist für das Verhältnis mit Gott oder so. Ich habe immer gedacht, dass das irgendwie was damit zu tun hat, dass die ja beschuldigt worden sind in der realen Geschichte, also jetzt nicht im Spiel, Baphomet angebetet zu haben, so als Teil dieses Komplotts gegen sie, ja, Häresie und so wurde ihnen ja vorgeworfen. Und homosexuelle Umtriebe übrigens, ja, was damals halt die Kirche so halt aufgefahren hat in diesen Schauprozessen. Und dass diese ganze Verbindung mit Baphomet ihr Fluch ist, weil sie ja eigentlich gottesfürchtige Templer sind.
Ach so.
Weiß ich auch nicht.
Man kann das sich vielleicht so hinbiegen, dass dadurch, dass die Templer damals ja in diesen Schauprozessen in Massen hingerichtet wurden und ihnen ein großes Unrecht angetan wurde, ein historisches, dass seitdem also Baphomets Fluch quasi über der Welt hängt, dass sie sozusagen Rache geschworen haben an der Gesellschaft. Und diese neuen Templer wollen ja auch die Gesellschaft unterwandern und umstürzen. Die planen ja quasi eine neue Weltordnung. Und dass da Baphomets Fluch dann zum Ausdruck kommt quasi. Aber das muss man sich schon echt irgendwie hinbiegen. Meine primäre Erklärung ist, das hat überhaupt keinen Sinn. Im Spiel spielt kein Fluch irgendeine Rolle. Das wird nicht thematisiert.
Nee, und wie ging es denn mit den Franzosen zusammen, die Ritter des Baphomet ja als Titel haben? Chevalier?
Ne, das sind die Templer.
Die Templer sind dann die Chevalier? Aber das passt ja auch wieder nicht. Sie sind ja nicht die Abgesandten oder die Verteidiger von Baphomet. Na, so richtig zufrieden bin ich nicht, Christian.
Ja, nee, ich auch nicht. Aber vielleicht denken wir da in diese Namen dann auch mehr rein, als drin ist. Ich meine, die folgenden Serieteile heißen ja auch alle Baphomets Fluch oder Broken Sword, obwohl es in denen überhaupt nicht mehr um die Tempelritter geht, sondern um ganz andere Dinge. Da ist es halt wirklich einfach nur noch der Seriename.
Ja, mei. Das ist halt das Problem, wenn man das erste Spiel so nennt, wird es halt der Seriename. Das hat man sich vorher überlegen müssen.
Ja. Ja, lass uns noch mal kurz über das Ende reden, wenn du möchtest, des ersten Spiels.
Ja, wenn du willst.
Also der Charles Cecil hat irgendwann mal erzählt im Interview, wie das Spiel so zusammenkam letztendlich, also womit er angefangen hat und was dann noch später dazu kam. Und da erzählte er, dass das lange Zeit der Mittelteil des Spiels war, der existierte. Damit hat er angefangen, das wurde ausgebaut und so weiter. Und irgendwann kam da halt der Punkt, wo sie noch irgendwie einen Anfang brauchten. Ja, okay, das ist dann diese ganze Café-Szene und so weiter. Und dann brauchten sie irgendwann auch noch ein Ende für das ganze Ding. Und so sieht das Ende auch aus, als sei es mit einer etwas heißeren Nadel gestrickt worden. Und ich meine das gar nicht mal in der Inszenierung. Das ist angemessen inszeniert. Da ist gut Dramaturgie, schöne Endsequenz, nochmal viele Animationen. Es knallt, alles fliegt in die Luft. Nico und George küssen sich zum Abschluss. Also alles filmhaft inszeniert wie eh und je. Der Sinn geht nur verloren. Die Nachvollziehbarkeit, die vorher echt eine Stärke des Spiels war, lassen sie da dann am Straßenrand liegen.
Ja, es gibt auch nicht so ein dramatisches Endrätsel oder sonst irgendwas. Also einen großen Clou vollbringen musst oder irgendwas bei dir hast, was du seit Jahren nicht einsetzen konntest oder so. Das haben wir jetzt noch nicht so deutlich gesagt. Jetzt ist ja Magie im Spiel. Das Spiel fängt ja an wie ein Kriminalfall und geht dann so ein historisches Mysterium über. Und am Ende kommt das Übernatürliche rein, richtig.
Ja, wie bei Indiana Jones.
Ja, genau, wie bei Indiana Jones, genau. Ja. Und hier geht's dann, dass die Templer-Rituale durchführen, natürlich. Templer führen ja immer Rituale durch. Wenn die mal einmal irgendwas machen würden ohne ein Ritual vorher, ey, dann wären die Schlange fertig.
Aber diese Magie, die du gerade erwähnt hast, dass so dieses Energiefeld, das dann da unten unter dieser Kirche, das man da findet, mir ist zum Beispiel überhaupt nicht klar, was das überhaupt macht. Na, da siehst du diese Szene, wo sich dieser Großmeister der Neo-Templer da dann diesem Energiefeld aussetzt. Dann wird er so ein bisschen geschockt von so Lichtbögen. Und dann ist er aber auch nicht anders als vorher. Der ist jetzt nicht irgendwie ein Engel, der kann nicht plötzlich Feuerbälle schießen oder sonst irgendwas. Es ändert sich nichts. Ich wüsste auch nicht, wofür die klassischen Templer ein Energiefeld gebraucht hätten. Das ist ja nun echt gut nachvollziehbar und erklärbar historisch, wie die zu Macht und Ansehen und Ruhm gekommen sind. Da gibt's irgendwie kein großes Geheimnis drumherum, sondern halt eher dann um ihr verschwinden und die Verschwörung hinterher und so weiter. Also das erscheint mir alles ziemlich aufgesetzt. Aber es ist auch schon egal, ne? Es gibt noch einen Rums am Ende und die beiden kriegen sich. Das ist die seltsamste Geschichte daran, weil das sich zwischen Nico und George eine Liebesgeschichte entwickelt, ist ja ein Nachgedanke. Die verbringen ja auch kaum Zeit zusammen im Spiel. Wie gesagt, der George erledigt alles, reist durch die Weltgeschichte und ab und zu taucht er mal bei der Nico auf, dann wechseln sie drei Worte und dann ist er wieder weg. Also ich weiß nicht, wie da groß Gefühle entstehen sollen, aber dann fahren sie auf einmal einen Zug nach Schottland und gestehen sich ihre Gefühle. Das kam etwas unvermittelt für mich und ich konnte auch mich nicht so richtig mitfreuen in diesem Moment. Aber gut, er kriegt am Ende das Mädchen und alles ist in Ordnung.
Ja, Mai ist ein junger Mann und eine junge Frau. Ist ja klar, dass das passiert. Ja, und sie ist auch noch Französin. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe da eher so ein bisschen vorher noch drauf gewartet, dass das passieren würde. Obwohl das jetzt im Spiel natürlich sonst irgendwie nicht so nahegelegt ist, genau. Ja, aber ich habe gedacht, der zapft halt an irgendwie, ne, der Großmeister. Das ist halt so ein Energieanzapfen.
Der zapft, der tankt auf, meinst du?
Ja, und jetzt kann er wieder so Sachen machen, mit denen sie das letzte Mal reich geworden sind, was weiß ich. Momentan sind sie ja nicht so mächtig, sonst hätten sie nicht solche Schwierigkeiten gehabt, bis dahin zu kommen. Und jetzt tankt er halt auf und dann kann er irgendwelche Sachen auslösen, Einfluss ausüben in irgendeiner Form, was weiß ich. Ist schon so ein bisschen schade, dass es da nicht so eine coole Erklärung gibt.
Du belauscht ja vorher schon ein Treffen in Templern, wo sie so eine Art Statusbericht geben in Paris und dann halten sie fest, das Militär ist unterwandert, die Regierungen sind destabilisiert, die Wirtschaft steht vor dem Kollaps, unsere Agenten sind überall und jedes Mal sagen sie dann zum Abschluss so, jetzt müssen wir nur noch das Schwert reparieren, dann bricht unsere Zeit wieder an. Wo ich auch davor saß und dachte, was genau soll das Schwert jetzt noch machen? Ja, ihr habt doch schon alles unterwandert, was braucht ihr denn jetzt noch?
Ich weiß nicht, vielleicht löst das aus irgendwie. Was weiß denn ich? Vielleicht können die nichts machen, die Unterwanderer. Oder die haben kein Geld mehr oder so. Ach, ich weiß nicht. Es ist schon immer ein bisschen schade, wie oft so Mysterien so in sich zusammenklappen, die dann lange aufgebaut werden über lange Spielzeit. Aber mei, geht schon noch.
Ja, ist ja auch wurscht. Na. Okay, also Baphomets Fluch 1 haben wir großflächig behandelt. Der zweite Teil kam schon im Jahr darauf. Und du sagtest vorhin noch, du wolltest kurz erklären, woran das lag.
Genau, das war ja ein großer Erfolg und dann wollte Virgin schnell einen zweiten Teil oder haben mit Virgin über den zweiten Teil geredet und Virgin hat gesagt, pass mal auf, den machen wir nur, wenn der noch 1997 fertig wird. Ach übrigens, so viel Kosten darf er auch nicht, das war ein bisschen viel jetzt. So, das sind natürlich großartige Voraussetzungen, ja, um da einen zweiten Teil anzufangen. Aber sie hatten wohl schon, bevor sie mit Teil 1 fertig waren, in so einem Übergang haben sie schon mit Teil 2 so ein bisschen angefangen. Manchmal werden ja Ressourcen frei und manche Leute müssen warten auf Zuarbeiten in dem Entwicklungsprozess. Dann haben die schon mal mit Teil 2 angefangen. Und dann haben sie das halt so runtergerissen in einem Jahr, relativ schnell, als typische Fortsetzung, möchte ich sagen. Also böse gesagt, es ist mehr vom Gleichen. Es nimmt einfach die Stärken des Spiels auf und führt die relativ ähnlich fort.
Ja, ist aber trotzdem ein schönes Spiel. Sieht genauso aus, funktioniert genauso.
Genau, ist genau, wie man sich eine schnelle Fortsetzung vorstellt und wie man sich das auch wünscht. Es nimmt alle Zutaten auf, es macht sogar ein paar Sachen schöner und besser. Man reist halt mehr rum zum Beispiel. Ja? Und zwar nicht wie im ersten Teil, wo Paris so eine Art Ankerpunkt ist und du immer wegreist und wiederkommst. Jetzt wechselst du richtig mehrfach dauerhaft die Schauplätze und bleibst dann da länger. Und da passiert auch mehr an den Schauplätzen. Und großer Punkt, Nico wird stärker eingesetzt als handelnde Figur.
Ja, richtig.
Und insgesamt ist das ein schönes Spiel. Ich finde es jetzt schwer zu entscheiden aus der Perspektive von all den Jahren, die dazwischen liegen, über 20 Jahre. Aber ich fand es damals das bessere Spiel von beiden.
Ja, weiß ich nicht. Kann ich jetzt gerade kein Urteil drüber fällen. Mir hat der erste Teil schon sehr, sehr gut gefallen. Aber insgesamt in der Serientradition sind die ersten beiden auf jeden Fall die Aushängeschilder. Das Baphomets Fluch ist eine der langlaufendsten Adventure-Serien, die bis heute mehr oder weniger aktiv ist. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine der Serien mit den meisten Teilen, aber es erstreckt sich über, nun ja, doch schon 3 Jahrzehnte. Und erstmal haben wir aber eine größere Lücke nach diesen beiden ersten Cartoon-Spielen, wenn man so möchte. Denn dann dauert es 5 Jahre, in denen Revolution erstmal was anderes macht, dieses In Cold Blood, von dem ich vorher schon gesprochen habe, und vor allem die Richtung wechselt, weil der Charles Cecil dann so sukzessive zu der Überzeugung kommt, dass das klassische Point-and-Click-Adventure nicht mehr funktioniert oder wie er mehrmals in der Zeit auch zu Protokoll gegeben hat, auch uns bei GameStar gegenüber, es sei tot. Als ich 2000 mit ihm gesprochen habe, hat er gesagt, das liegt im Sterben, das Genre. Da war er gerade in der Redaktion, um In Cold Blood vorzustellen. Und als er dann 2003 doch wieder zu Baphomets Fluch zurückgekommen ist mit Der schlafende Drache, da war das sein Versuch, das Adventure zu verändern und neu zu definieren für eine konsolenaffinere, modernere Zeit. Und das heißt vor allen Dingen direkte Steuerung statt Point-and-Click und mehr actionbasierte Rätsel statt das klassische Inventarmanagement.
Ja, das war seine ausdrückliche Überzeugung, dass das der Weg ist. Das wurde von THQ gepublished und der THQ PR-Manager hat mich ins Nero eingeladen, ein Restaurant in München, wo Charles Cecil war. Nur ihn und mich und meine Frau, die mitkommen durfte, was sonst selten war, dass meine Frau bei irgendwelchen beruflichen Geschichten mitgekommen ist. Sie war ein großer Adventure-Fan und der Name Cecil war ihr bekannt. Sie hatte Baphomet 1 gespielt. Meine Frau ist jetzt nicht so der Typ, der dann so daneben sitzt und sich nur anhört, was die Herren reden, sondern die hat dann aktiv am Gespräch teilgenommen und deutlich gemacht, dass sie glaubt, so eine Änderung in 3D, dass sie damit nicht klarkommt und dass ihr das nicht gefallen kann, dass sie Angst hat vor der Steuerung. Und meine Frau ist jemand, der mit gewissen Arten von Steuerung wirklich nicht klarkommt. Und dann hat der Cecil rührend versucht, sie zu überzeugen, dass das ganz toll ist und dass es super zu steuern ist und dass er auf keinen Fall Spieler wie sie verlieren will, ja, mit so einer Modernität und bla bla. Und das hat alles nicht gestimmt. Meine Frau hat das gehasst und konnte das nicht spielen. Ja, und sie ist dann völlig euphorisiert weggegangen und der hat ja voll auf mich gehört, voll super, aber gar nichts, ey. Es war alles ganz anders. Es war dann eine totale 3D-Steuerung, ja, direkte Steuerung, hat sie gehasst. Ganz interessant war, dass er halt an diesem selben Abend erzählt hat, dass er meint, naja, man kann gar nicht so wahnsinnig viele Rätsel in so ein Spiel packen. Rätsel sind total aufwendig zu machen und teuer damit und das ermüdet den Spieler ja auch, weil der ständig hängen bleibt an verschiedenen Stellen. Spieler brauchen in einem Adventure, das weiß ja jeder, brauchen so explorative Teile, in denen man einfach mal ein bisschen rumgeht, ein bisschen die Umgebung erforscht, auf Kisten klettert, eine Wohnung eindringt, eine Fassade hochklettert und auch mal vielleicht mal eine Kiste verschiebt, weil man mal was anderes machen will, hat er gesagt. Habe ich ihm schon damals nicht geglaubt, meine Frau auch nicht.
Aber er hat ja auch nicht Unrecht und diese ganze Geschichte von Baphomets Fluch, diese Serie fällt in den großen Umbruch des Adventure-Genres, das Ende des klassischen großen Point-and-Click-Adventures. Das heißt, man muss ja zwangsläufig versuchen, ein neues Rezept auszuprobieren und es zeichnet die Baphomets Fluch-Serie schon aus, dass sie zumindest versucht hat, da neue Ansatzpunkte zu finden und seiner Grundlinie ist der Charles Cecil meiner Meinung nach immer treu geblieben, auch in den Spielen, über die man jetzt mehr streiten kann, ob sie gelungen sind, also das schlafende Drache und der Engel des Todes, nämlich die Dynamik zu erhalten, die cineastische Erzählung zu erhalten und den Plot voranzutreiben, sodass etwas passiert in dem Spiel. Für den vierten Teil der Engel des Todes war ich dann auf einer Preview-Tour in England, schön mit dem Zug da rausgefahren, ich glaube, das war in Bristol, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall saßen wir dann bei ihm im Studio und der Charles Cecil ist so ein angenehmer Gesprächspartner, der ist generell ein super sympathischer Mensch, mit dem man sich klasse unterhalten kann und er macht sich halt auch Gedanken über das Metier, in dem er da arbeitet. Und dann sagte er, naja, ich habe in der Vergangenheit unglückliche Dinge über den Tod des Adventures gesagt. Das Point-and-Click-Adventure hat schon noch seine Daseinsberechtigung, aber ich denke, man muss trotzdem Dynamik reinbringen und das neue Rezept in Der Engel des Todes ist Zeitdruckpassagen. Wie in der Realität auch, wenn dann eine Horde von Verbrechern kommt, die dich jagt, dann warten die keine Viertelstunde, während du rumläufst und jede Schublade aufziehst. Wenn du da nicht schnell reagierst, ist halt das Spiel an der Stelle vorbei. Das ist jetzt auch nicht so neu, ja. Sowas gab es schon im ersten Baphomets Fluch. Auch da gab es Zeitdruckspassagen, wo du gestorben bist, wenn du nicht schnell reagiert hast. Das hat so mäßig funktioniert, aber es war zumindest nachvollziehbare Versuche, das Adventure so anzupassen, dass es ein neues Publikum finden kann.
Also es war ein legitimer Versuch, auch natürlich eine Konsolenkompatibilität herzustellen damit. Das ist halt das Pech gewesen, das haben ja alle frühen 3D-Spiele dann gehabt, oder es ist ja kein so richtig frühes 3D-Spiel, aber halt Spiele in dieser Ära, die dann von 2D auf 3D gegangen sind, dass natürlich 2D am Ende seiner Glorie war und halt sensationell aussah und 3D halt am Anfang. Und für mich kam das, obwohl das ein schönes Spiel war und ein geschmackvoll gestaltetes Spiel, wie ein Abfall in der Grafikqualität.
Ja, würde ich auch sagen. Und es altert halt nicht gut. Also sowohl Der schlafende Drache als auch Engel des Todes waren zu ihrer Zeit okay aussehende Spiele, vielleicht sogar gut aussehende, was so die Charaktere angeht, insbesondere für das Adventure-Genre, aber die sehen halt doch ziemlich veraltet aus, wenn du sie heute anschaust, wogegen die gezeichnete Grafik von den ersten beiden Spielen immer noch wirklich ordentlich anzusehen ist.
Also das erste, du hast es ja lebhaft beschrieben, es hatte einen richtigen Wow-Effekt, das erste.
Ja.
Das sah halt super aus und da hat man sich über alles gefreut. Das hatte der dritte und der vierte nicht mehr. Das waren schon insgesamt vergleichsweise enttäuschende Spiele. Keine schlechten Spiele. Den dritten habe ich zumindest mit Freude noch gespielt, den vierten nicht mehr so. Und auch ganz okaye Handlung, aber halt schon viel repetitives Zeug drin, weil man halt viele Kisten geschoben hat und viel geklettert ist. Und das ist schon okay. Natürlich kann man das mal machen, aber ich finde, wenn ich in einem Spiel klettere, dann muss das ein Kletterspiel sein. Die Bewegungsfreiheit oder die Agilität der Figur ist dann halt auch nicht so, dass das Klettern richtig Spaß macht. Meist in Lara Croft, Tomb Raider-Spiel, macht das Klettern halt super Spaß, weil es perfekt ist. Vom Timing her, von allem, von den Abständen und wie du dich bewegst. Und da macht es halt leider keinen Spaß. Wenn man das halt dann logischerweise nicht so hinkriegt, weil der Fokus des Spiels woanders drauf liegt und es eher ein langsames Spiel ist. Und dann aber so Bewegungselemente, das geht halt nicht gut zusammen.
Ja, aber wenn Überleben eine Tugend ist in so einem so schwierigen Genre wie Adventures, dann hat der Charles Cecil da schon den Bogen raus. Also ich meine, er hat natürlich auch eine starke Serie mit dem Baphomets Fluch, aber er macht das auch ganz clever. Nicht nur mit diesen Anpassungen auf modernere Zeiten und Konsolen, sondern auch generell mit der Neuvermarktung des alten Spiels. Die Tatsache, dass das Ur-Baphomets Fluch noch immer ein vergleichsweise bekanntes Spiel ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass du es quasi überall bekommen kannst, dass es wieder neu aufgelegt wurde in diesem Director's Cut. Und das hat letztendlich ja auch zu dieser Kickstarter-Kampagne geführt, 2012 oder 2011, wo dann der fünfte Teil von der Community finanziert wurde. Und ich glaube, das funktioniert auch nur deswegen, weil Baphomets Fluch präsent geblieben ist über die Jahre, dadurch, dass du es auf neuen Plattformen eigentlich immer auch mit dazu bekommen hast. Ob das jetzt ein Steam ist, ob das ein iPad ist, ob das ein Android-System ist, wie auch immer.
Also, wenn mal jemand das Attribut Überlebender haben kann, dann ist es halt Charles Cecil. Das hast du eine große Weisheit gelassen ausgesprochen. Also, er hat da durch die vielen Ports und die vielen Anpassungen hat das ja gut hingekriegt, das am Leben zu halten. Und dann hat ihn natürlich so ein Glücksfall erwischt, nämlich das Aufkommen der Smartphones. Als die Smartphones aufkamen, war das eine ganz kurze Zeit die ideale Adventure-Plattform, haben sich auch alle gut verkauft. Und jetzt ist es natürlich vorbei mit Adventures auf Smartphones, aber damals war das so eine perfekte Mischung aller Zutaten und er ist halt sofort da rein. Und er hat auch hinterher gesagt, in einem Interview, das ich mal mit ihm gemacht habe, auf einer Podiumsdiskussion, dass er pleite gewesen wäre, wenn nicht iOS gekommen wäre als Plattform. Jedenfalls hat ihn das ja nochmal angeregt, dann nochmal im großen Stil zurückzugehen und auf andere Plattformen zu gehen. Dann kam ja auch die Android logischerweise hinterher und hat dann mit Nintendo verhandelt, dass die dann eine Wii-Version dazu wollten. Dann kam das auf Wii und dann auch kurz danach auf den DS. Nee, Entschuldigung, die Wii-Version war vor iOS. Und dann wurde er plötzlich wieder relevant. Dann war er auf allen neuen Plattformen da und auf iOS war das schon eine große Nummer. Da war es ein sehr erfolgreiches Spiel.
Also ich würde sagen, dass Baphomets Fluch bis heute eigentlich die präsenteste Adventure-Marke ist. Und ich glaube, der Höhepunkt war schon zu Zeiten dieser Kickstarter-Kampagne. Inzwischen ist es wieder ein bisschen abgeflaut. Aber es gibt ja auch ein sehr nachhaltiges Testament für die Liebe, die die Fans empfinden für diese Marke in dem Fanprojekt Baphomets Fluch 2.5. Die Rückkehr der Tempelritter, was ein vollständiges, für ein Fanprojekt erstaunlich hochwertiges Point-and-Click-Adventure ist hier aus Deutschland, das sich von der Story einreiht zwischen den zweiten und den dritten Teil. Und das kann man sich auch mal anschauen. Das ist für ein Fanprojekt erfreulich gut gelungen.
Das zeigt auch wieder die Weisheit von Charles Cecil, dass es das gibt. Ja, das hätten halt viele Leute verboten. Oder viele Firmen hätten das nicht zugelassen oder die hätten sich umbenennen müssen oder sonst irgendwas. Charles Cecil hat das zugelassen und der hat früh Scum-VM-Projekte unterstützt und dann ist das Beneath the Steel Sky als Freeware rausgekommen und man hat den Eindruck, er ist seinen Fans nahe. Und was für eine Hommage das ist, ey. Was für eine Arbeit die gemacht haben, die Leute.
Also es ist schon schmeichelhaft, ja. Das würde ich auch sagen. Kann man und sollte man Baphomets Fluch heutzutage nochmal spielen? Ich würde sagen, ja, das kann man bedenkenlos. Aber es gibt da schon einen ganz großen Warnhinweis, den ich da dran pappen möchte. Denn wenn man heutzutage Baphomets Fluch irgendwo runterlädt, sei das auf Steam oder Good Old Games oder im App Store oder wie auch immer, dann bekommt man immer den Director's Cut. Und der Director's Cut ist ein anderes Spiel als das Original. Das muss an dieser Stelle ganz deutlich gesagt werden. Es sind zusätzliche Szenen mit dabei. Nico wird zu einer handelnden Figur. Auch das mit Sicherheit eine große Scharte, die Charles Cecil auswetzen wollte. Ja, deswegen hat sie nicht nur diese zusätzlichen Szenen, sondern auch noch eine eigene Hintergrundgeschichte, die sie mitbringt. Das ganze Mysterium wird auch noch um die Familiengeschichte von Nico erweitert. Es funktioniert an vielen Stellen anders. Es hat andere Rätsel, es hat andere Dialoge, es hat weniger Animationen, viel weniger Animationen als das Originalspiel. Man bekommt dann nicht unbedingt nur mehr, sondern auch deutlich weniger. Dafür hat es Charakterporträtbilder wiederum. Also es ist ein anderes Spiel und wer den Director's Cut gespielt hat, der kennt nicht zwangsläufig das Original und kann nicht zwangsläufig über das Original urteilen. Wer die Good Old Games Version kauft, der bekommt die Originalversion auch mit dazu. Und wenn du mich fragst, ich würde empfehlen, das Original zu spielen. Ich bin kein großer Freund des Director's Cuts.
Ich finde es nicht ganz so schlimm. Das fängt ja an mit dieser Vorgeschichte von Nico und die war nicht so schlimm, wie ich sie erwartet hatte, obwohl sie natürlich Verschieberätsel hat, wie ich vorhin schon erzählt habe. Ich bin generell kein Freund von Charakterporträts in solchen Spielen, weil ich immer finde, dass das so eine Art Entfremdung gibt zwischen dem Charakter, der im Charakterporträt dargestellt ist, der unweigerlich detaillierter ist als der handelnde Charakter. Und das hat mich schon immer gestört. Und das ist hier auch so. Die Charakterporträts sind nicht schlecht. Also manche sind sogar sehr gelungen. Aber sie sehen halt anders aus als die handelnden Figuren. Also er hat auch beschrieben, dass sie nicht alle digitalen Assets richtig vorliegen hatten, alle Figuren und alle Animationspfade und solche Sachen und dass sie halt Sachen aus den alten Spielen rausbrechen mussten und manche Sachen sehen aus, als wären sie krude reingesetzt im Director's Cut. Deswegen finde ich, der sieht nicht per se besser aus.
Nee, im Gegenteil. Also es fehlt viel. Es fehlen auch Hotspots, es fehlen Texte. Also man kriegt im Originalspiel zum Teil deutlich mehr und die zusätzlichen Szenen, die eingefügt wurden, halte ich für qualitativ deutlich schlechter als die des Originals. Also es ist für mich durchaus ein Unterschied. Ich finde auch, dass diese neue Story, die mit dazu kommt, nicht unbedingt groß was beiträgt zu diesem ganzen Geheimnis. Aber das ist vielleicht Geschmackssache. Und diese Charakterporträts, die sehen halt auch einfach deswegen anders aus, weil sie einen anderen Stil haben. Die sind von dem Dave Gibbons, von dem Zeichner von Watchmen, mit dem der als Hessel ja schon bei Beneath the Steel Sky zusammengearbeitet hatte und der ist ein kompetenter Comiczeichner, aber er hat halt einen anderen Stil als der Rest des Spiels.
Ja, ich würde auch empfehlen, das Original zu spielen. Ich finde auch, dass es so super Momente gibt, so wie diesen Anfang des Spiels mit der Bombe, den er sich halt jetzt dann verschenkt, weil es ja nicht mehr der Anfang ist. Und ich finde auch, das Intro, vielleicht ist es Nostalgie, aber das ursprüngliche Intro vom Original ist von solcher Schönheit, wie er da diese Worte spricht über Paris und die Stadt und die Erinnerung an den Tod und so. Und die tolle Animation, die dann da zu sehen ist, das ist weg im Director's Cut, das hat mich schon so ein bisschen gestört.
Da fällt mir gerade noch ein Vorteil der deutschen Version ein, weil das ganze Spiel, das wird im Intro durch zwei, drei Sätze klar, wird rückblickend erzählt. George sagt da, ich erinnere mich immer gerne an Paris und bla 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 bla. Und in der englischen Version führt es dazu, ganz, ganz bescheuerte Entscheidungen, dass der George alle seine Beobachtungen in der Vergangenheitsform sagt. Es war ein zerbrochenes Fenster. Ich hob die Zeitung auf und sowas. Aber in den ganzen Dialogen ist es natürlich alles im Präsens, wenn sie miteinander sprechen. Das finde ich ganz strange. Und die deutsche Version wirft das Gott sei Dank weg. Ja, richtig gute Entscheidung. Da wird alles im Präsens gesagt. Nur die deutsche Version gibt es natürlich nicht bei Good Old Games. Da gibt es nur die englische. Also wenn man die deutsche spielen möchte, dann weiß ich gar nicht, ob es irgendeine offizielle Quelle gibt, wo man die Originalversion bekommen kann.
Ach ja, stimmt. Ist nur der Director's Cut deutsch bei der GOG-Version?
Der Director's Cut ist deutsch, genau, der ist mehrsprachig, da kannst du es wählen. Aber die Originalfassung ist nur Englisch.
Ja, wird schon eine Lösung für geben, Christian, auf der Welt.
Bestimmt. Naja, okay, Klammer zu.
Gut, gut. Die Geschichte hat dann ja den Fans der alten Teile recht gegeben, weil der fünfte Teil, den sie dann mit Kickstarter finanziert haben, den du schon angesprochen hast, der geht dann ein bisschen zurück zu den Wurzeln und verbindet 2D und 3D mit 3D-Figuren, die vor handgezeichneten 2D-Hintergründen rumlaufen. Ist so ein bisschen angetan, alles wieder zusammenzubringen. Ich habe das gespielt, ich fand es ein ganz kompetentes Spiel. Ich fand es nicht super duper, aber ein sehr ordentliches, vernünftiges Spiel.
Ja, würde ich auch sagen. Das ist halt leider ein bisschen das Ding, das entspricht ungefähr dem, was man heutzutage von Point-and-Click-Adventures noch erwarten kann. Die mit einem ordentlichen Budget, aber halt doch auch nicht einem Budget, das man eigentlich bräuchte, um heutzutage konkurrenzfähige Spiele zu machen, ausgestattet sind. Und es schwamm so ein bisschen auf der Kickstarter-Welle mit. Die ist ja durch das Double Fine Adventure losgetreten worden und dann halt später auch Baphomets Fluch finanziert. Und genau wie das Double Fine Adventure am Ende auch eine Ernüchterung war und nicht die Offenbarung und die Wiederbelebung des Point-and-Click-Adventures, auf die vielleicht manche gehofft hatten, so ist es bei Baphomets Fluch 5 auch. Am Ende haben wir immer noch ein ordentliches Spiel bekommen, aber das ist es dann auch. Und das ist auch der Grund, warum ich denke, dass die Geschichte von Baphomets Fluch jetzt vorbei ist. Und ich glaube nicht, dass wir noch einen sechsten Teil sehen werden.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Also ist meine Prognose jetzt im Jahr 2019, wo wir das aufnehmen. Mal schauen, ob die Geschichte mich Lügen straft.
Ja, weiß man nicht. Ist immer nicht so klar zu sagen. Aber ich habe das unterstützt auf Kickstarter und ich war zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Ich habe übrigens vielleicht als Geheimtipp, ich habe es auf Französisch gespielt und ich kann gar nicht gut Französisch, aber das ist ja eine super Art, Sprachen zu lernen. Das war mir gar nicht so klar. Also man konnte Sprache und Untertitel getrennt einschalten und dann habe ich halt die deutschen Untertitel genommen und die französische Sprache und habe immer versucht, es zu verstehen. Und dann den deutschen Text gelesen, falls ich nicht verstanden habe, kam ich mir sehr, sehr gelehrt vor dabei. Und passte halt natürlich irgendwie so ein Spiel in Paris, ne, auf Französisch zu spielen. Fand ich irgendwie eine sehr angenehme Art, das zu erfahren.
Wie sagt man denn auf Wiedersehen auf Französisch, Gunnar? Du weißt es doch jetzt sicher.
Au revoir.
A bientôt. Wir haben was gelernt aus Baphomets Fluch und nicht nur über die Templer, sondern auch, wie man auf Französisch Tschüss sagt. Okay, dann bedanke ich mich für das ausführliche Gespräch, Gunnar, und freue mich auf unsere nächste Folge.
Christian, es war wie immer eine Freude. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Ciao.
Ich mache mich besser auf den Weg.
Danke für den Besuch, George.
Es war mir ein Vergnügen, Nicole. We'll be right back.